Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, in der ich etwas tue, was ich einfach immer wieder und immer gerne tue, nämlich über Star Trek reden. Und was bietet sich näher an, als jemanden abzugreifen, der selber einen Star Trek Podcast betreibt, unter anderem einen Star Trek Podcast. Hallo Nils.
Hallo Gregor. Schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne, gerne. Also man kennt dich ja vom auf jeden Fall von gestern, heute, übermorgen, dem wahren Star Trek Podcast, oder? Oh.
Moment. Ich möchte da dem Trek am Dienstag und dem Discovery Pen, ich möchte den allen nicht auf die Füße treten, aber wir sind, na gut, ich möchte auch Chateau Picard nicht auf die, wir sind aber mitbestimmt einer der besten Star Trek Picard Podcasts, definitiv, ja.
Definitiv. Es gibt auch so wenige. Weißt du, da bin ich bei jedem froh, der über dieses Thema redet. Aber ansonsten kann man dich noch hören auch, weil wo kann man dich sonst noch hören?
Man kann mich tatsächlich hören beim größeren Projekt zusammen mit dem Raphael Schottel, der auch eigentlich überall und immer hört. Wir machen zusammen Jules Vernes Erben und ein bisschen kleiner, wer da Interesse hat. Ich bin schon mal zu Gast gewesen beim Randvoll-Podcast und sehr, sehr bekannt natürlich minutenweise Matrix. Da durfte ich auch mal eine Woche lang meinen Senf zu diesem Film dazugeben. Also so ein bisschen hat man mich vielleicht auch schon mal gehört.
Ja, du bist hast du die Podcast-Szene nachhaltig erbeben lassen.
Man versucht, was man kann.
Definitiv. Wir beide haben ja schon ein paar Mal uns so ein bisschen über Star Trek ausgetauscht, so auf Twitter oder halt, ich habe auch mich in deinen Podcast schon reingewanzt durch einen Audiokommentar. Auch gerne so hinten rum und dann greife ich mir immer die Leute ab, weißt du, erst kommt ein Audiokommentar, ganz harmlos beginnt das bei mir immer alles mit einem Retweet, ein Like, dann kommt ein Kommentar und schwupps habe ich die Leute bei mir.
Das ist auch total gut, das ist sehr schlau. Aber du hast es ja, glaube ich, am Anfang, als du hier Dinge von Interesse gestartet hast, das ist ein Thema, worüber man eigentlich immer sprechen kann.
Ja. Also wenn ich nicht, das ging so weit, dass wir für Nord und Krempel, als wir bei der Night of the Pods, bei einer der ersten Night of the Pods waren, eigentlich ein anderes Thema vorbereitet hatten und darauf uns auch wirklich vorbereitet hatten und dann so 10 Minuten, bevor wir live gegangen sind, mein Kumpel Chris sagte, weißt du was, lass uns einfach Star Trek doch lieber machen. Ja, okay, und dann aus dem Handgelenk 30 Minuten Star Trek.
Ja, finde ich gut. Also das macht
finde ich immer noch super.
Total Sinn, ne?
Ja, ich hätte noch nicht Elon Musk dafür einladen sollen. Weißt du, der saß dann hier rum und dann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, das nächste Mal, ja, Elon. Übrigens, danke für das Nord- und Krempel-T-Shirt, was du anhast. Sieht gut aus, aber jetzt, leider ist es doch Star Trek geworden.
Irgendwas
das wäre super. Ich habe euch geliebt. Wär keine ja, aber die große Frage ist natürlich, oder die erste Frage ist ja immer so ein bisschen, wie bist du denn so groß zu Star Trek gekommen, also zu deiner Sozialisierung mit Star Trek?
Das war relativ klassisch tatsächlich. Bei mir war es die Familie. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Also mein Bruder ist 10 Jahre älter und der ist von meinem Vater genötigt worden, glaube ich, auch mal hier Kirk und Konsorten zu gucken. Und ich hatte natürlich dann das große Glück als 82er Baujahr, mir dann irgendwann mal dieses neue Star Trek, also was meine Eltern, also mein Bruder und mein Vater sowieso nicht so richtig verstanden, was soll das denn? Da kommt irgendwas Neues. Irgendwie die Enterprise, aber das ist gar nicht mehr Kirk, was ist das für ein Scheiß? Und ich war halt, als es auf dem ZDF startete, das war kurz vor meinem 8. Geburtstag und ich fand's cool. Also ich habe tatsächlich mit Encounter at Farpoint, Mission Farpoint, wie heißt denn auf Deutsch?
Mission Farpoint.
Mission Farpoint. Ja, oder?
Farpoint Station oder irgendwie, so, Farpoint irgendwie sowas, Station, ja.
Irgend sowas.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Ich bin immer total doof. Also ich bin ja einer der Letzten, der sagt, man muss alles auf Englisch gucken, aber ich bin tatsächlich großer Verfechter im Englischen, weil ich es einfach persönlich cool finde. Aber das ist eine andere Geschichte. Da bin ich reingekommen von Anfang an. Das heißt, ich durfte auch gleich den besten Bösewicht der Serie gucken, nämlich Q.
Ich dachte schon, du meinst diesen Typen, der Mission Farpoint verwaltet hat. Zorn hieß der, glaube ich. Zorn, ne? Hieß der nicht Zorn? Zorn.
Ja. Grandios, Sarkasmus aus.
Ja.
Ganz schlimm. Ja. Nee, aber tatsächlich dann darüber und dann relativ klassisch nach Deep Space, also für jemanden, der 82er Baujahr ist, zu Deep Space Nine, Voyager. Und dann kam mir erstmal eine Zeit lang nichts. Dann habe ich mich tatsächlich mal an TOS rangewagt und werde da bis heute tatsächlich nicht so richtig warm mit. Also es ist cool. Steht auch klar, super. Aber, Entschuldigung, was mich am meisten stört, aber das liegt tatsächlich daran, dass ich etwas anderes halt da gesehen habe in Star Trek, das ist die Machart. Also ich finde dieses absolutes Close-Up-Totale. Close-Up-Totale. Das war ja die Filmart der 60er. Da komme ich bei Star Trek nicht so ganz mit klar. Oh. Aber jetzt so bin ich dazu gekommen.
Ja. Ja, das ist bei mir ja ähnlich gewesen. Weißt du, bei mir war es auch TNG und dieses Nein. Und, aber schon so ein bisschen parallel dazu auch schon die Classic Crew, weil es halt die Eltern auch geguckt haben oder die Großeltern bei mir sogar. Weißt ja. du, das haben ja alle geguckt. Kirk haben alle geguckt halt. Ne?
Kennt auch jeder.
Ja, kennt auch jeder. Und das ist auch für viele tatsächlich, also für so meine Elterngeneration, ist das auf jeden Fall das klassische Star Trek. Also das damit wirklich, was sie noch damit verbinden halt. Ne? Ja, klar, tatsächlich guckt meine Mutter guckt tatsächlich extrem oft Voyager. Ja, aber wenn ich bei meiner Mutter bin und sie ist irgendwie im Wohnzimmer, kommt irgendwie anscheinend nachmittags auf Tele 5 häufig Voyager. Und das scheint so ein bisschen ihr Ding zu sein.
Also ich bin jetzt nicht, klar, natürlich, ich mache einen Podcast über Jean-Luc Picard, das ist mein Captain, mit dem bin ich groß geworden. Und wenn mich immer fragt, wer ist der beste Kommandant, für mich ist und bleibt das Jean-Luc Picard. Aber ich bin jetzt nicht, der sagt, nee, der Sisko ist doof oder die Katie, die schlürft nur Kaffee, die ist auch doof. Nein, ist irgendwo,
nein.
Ja, natürlich hat Voyager irgendwo so seine Schwächen und seine Längen. Sind wir mal ehrlich. Aber auf der anderen Seite hat das auch was. Also allein, wurde schon häufig gesagt, aber allein das Frauenbild in Voyager war grandios. Also zu sagen, wir machen eine Serie, die in der Erstausstrahlung 1995 ist und wir setzen da einen weiblichen Captain hin. Gut, auch das war jetzt nicht das Erste. Ich meine, das hat The Next Generation auch schon hingekriegt. Mit, ich habe es vergessen, auf jeden Fall die Kommandantin der Enterprise C.
Also ja, stimmt, ja, ja. Ja.
Das der war, alten also Besuch von der alten Enterprise kann
genau, ja.
Folge. Nichts Neues, aber wird das zu sagen, wir machen das in einer Serie, die ja in Deutschland dann auch noch im Primetime kam.
Ja, ja, ja.
Direkt in Sat 1 Primetime, Donnerstag oder Freitag 20.15 Uhr. Das war super.
Und ich sag's immer wieder, die Hotline, wo man anrufen konnte und gefragt hat, ist es wahr, dass die Voyager landen konnte? Ja. Stimmt. Diesen Job hätte ich so gerne gemacht. Also immer Fragen beantworten.
Der kam danach, der Typ, ne?
Ja, ja, ja. War das in dem Werbetrailer dazu damals von Sat 1. Das war Voyager, erinnerst du dich noch? Und das war im Doppel mit Jack. Im Auftrag der Ehre. Hm? Jack? Das war das Freitagabend. Ja, ja, das war das Freitagabend Doppelpack. Ja.
Jack tatsächlich neben The Next Generation, eine der beiden Folgen, also diese beiden Folgen sind für mich sehr runde Folgen, Serien. Mhm. Weil sie mit, also die nächste Generation einfach mit Q startet und mit Q endet, damit sehr rund ist. Und dieses Ende bei Jack fand ich auch gut. Die haben einfach aufgehört, also da hat Belisario gesagt, hier höre ich auf, sonst wird's blöd.
Und aber auch nach 10 Jahren erst. Ne? Ich kann nicht bei
sie hatten wirklich alles erzählt. Und was macht er jetzt bei Navy CIS? Ich habe keine Ahnung.
Er hört nicht auf.
18,
er kann,
17, 18 Folgen.
Die können nicht mehr aufhören. Oh. Ja, die können einfach nicht mehr. Und drei Ableger. Ja, genau. Und zwei Ableger. Und die haben auch schon 6, 7 oder 8 Staffeln. Und ich kann mich noch an die letzte Szene von Jack erinnern, dass diese ganze Crew aus den Hauptdarstellern im Kreis stand und eine Münze hochgeworfen hat. Das war die letzte Szene. Und genau, wer den Job bekommt.
Genau. Also ja? Wer bleibt zu Hause? Grandios.
Ja, genau. Und die Kamera war von, der Shot war von oben und du siehst halt die Münze auf die Kamera zufliegen und du siehst sie halt nicht mehr fallen, weil dann war Abblende.
Genau.
Das habe ich noch vergessen. Nie, ich vergesse jetzt
irgendwo hier, weiß ich nicht, Pentagon oder was, oder wird er halt Judge, Advocate, General?
Stimmt, der Navy, das war's.
Geil.
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, hat mich Jack damals auch ein bisschen mehr interessiert dann irgendwann als Voyager.
Tatsächlich auch. Ja, wir müssen das ja gucken, aber dann kommt ja Jack. Nein, aber außer im Rewatch, wenn denn komplett. Wenn denn komplett tatsächlich. Also die gucke ich mir auch an. Wie gesagt, also gerade auch bei Voyager, so die ersten, sag ich mal, 2, 3 Staffeln. Naja, okay, Neelix halt, ne? Man kann ihn mögen oder hassen. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so prall. Nachdem Cass ausgetauscht wurde, wird eine gute Schauspielerin, aber es hat seinen Sinn, warum sie halt raus ist. Sie hat die Story nicht so. Man hätte viel draus machen können, aber das haben sie halt nicht gemacht. Dass man dann da eine Sexbombe hinstellt.
Ich sag mal so, also mein 17-jähriges Ich war damit damals sehr zufrieden. Weißt du, mit der Besetzung.
Natürlich, aber ich sag mal, heute, wenn man auf dem Weg in die 40er ist, irgendwann mal, dann guckt man ja auch anders. Also wie gesagt, ich...
Ja, aber ich erinnere halt auch dich...
Mal sagen, natürlich, das sind die 90er, aber wo man sagt so, ja, okay, warum haben wir sie gecastet? Junge Frau, große Brüste, hautenge Klamotten, die wollten Leute haben, weil sie gesagt haben, oh, wir müssen was Neues machen. Und natürlich, was immer funktioniert, was ja auch bei Star Trek Picard passieren wird, es funktioniert immer, wir holen die Borg.
Außer bei Enterprise. Ja, da haben sie es auch gemacht.
Ja, nein,
aber die Borg sind auch dabei. Ja, genau, weil es nicht funktioniert. Weil die haben ja wenigstens noch Respekt gehabt vor der Vorlage und gesagt, ah komm, wir können das nicht machen, weil das gab es noch nicht, wäre nicht Kanon. Ne, andere Serien sind da tatsächlich weniger mitführend.
Das böse C-Wort, Kanon.
Ja. Aber tatsächlich hast du natürlich auch recht so ein bisschen, aber ich muss sagen, ich habe Seven of Nine gemocht. Also ich habe ich fand die Figur gut, ich fand offensichtlich halt Jerry Ryan auch gut für die Rolle und wir wissen beide, du wirst dich nächstes Jahr im Rahmen der Picard-Besprechung mit ihr mit Sicherheit noch öfters beschäftigen.
Definitiv. Nein, ich will nicht sagen, dass ich sie doof fand. Absolut nicht. Also gerade diese, für mich am Ende war es ein Dreigestirn. Das war der Doktor, das war Catherine Janeway und Seven of Nine. Die drei, den Rest hättest du von mir von der Brücke schmeißen können.
Ja.
Die nicht gebraucht. Also Figuren wie Harry Kim und Tom Paris. Da war mal was, aber du hättest die viel mehr nutzen können. Chakotay, ganz ehrlich, also, den haben sie verhungern lassen. Ganz schlimm. Die haben sich noch was auch schön ist, aber die anderen hättest du halt weglassen können.
Weißt du, was mich immer gewundert hat? Weißt du, bei TNG war es irgendwie immer Familie. Weißt du, ich habe immer so ein Gefühl von Familie, wenn ich die Figuren, die Schauspieler sehe halt. Ne? Also das ist mir, jede Figur ist mir irgendwie lieb halt. Ne? Mhm. Wirklich. Also ich bin auch kein Wesley-Hasser. Ich bin vielleicht der Wesley-Hasser in der ersten Hälfte der ersten Staffel, aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt auch wirklich kein Hasser von dieser Figur. Nein. Aber und bei Deep Space Nine gibt es so grandiose Figuren, ebenfalls sehr großartige Figuren, und noch besser sind fast schon die Nebenfiguren. Hier von Garak über Dukat. Die haben einen so Gauron, Kanzler Martok, die schaffen... war jetzt falsch rum, aber egal. Die schaffen einen so großen Cast mit so vielen Nebenfiguren und schaffen es, so coole Figuren zu schaffen. Und Voyager, die von der Natur der Serie aus ja mit einem viel kleineren Cast klarkommen müssen, schaffen es, keine interessanten Figuren zu schaffen. Ich kann das eigentlich ganz verstehen, wie das passieren konnte, weißt du?
Genau.
Man hat nur wenige Figuren. Da müsstest du eigentlich 10 Knaller haben.
Wieder zurückgegangen.
Ja. Das ist 10 Knaller haben
wieder dahin zurückgegangen, wie was sie bei das nächste Jahrhundert haben wollten. Ja, wir gehen wieder raus, wir fliegen wieder irgendwo hin, wir setzen das Schiff sogar noch weiter ab. Also da ist nicht, dass man mal eben noch mal zur Erde fliegen kann.
Klar.
Sie hängen da ab. Und sie haben es ja versucht. Sie haben es ja versucht, das zu machen. Ne? Wir haben da irgendwie Katie als Mami und dann haben wir irgendwie den ulkigen Onkel mit Neelix. Und den großen Bruder mit Chakotay, den sie wegignoriert haben. Also sie haben es ja versucht, aber es hat nicht funktioniert.
Es ist ja auch schon viel drüber geredet worden, darüber, dass sie halt nicht so durften, also wie sie wollten. Und gerade, ich meine, man macht eine Serie, wo man sagt, wir bringen einen Komplex wie die Sternflotte mit Terroristen in eine Mannschaft. Mhm. Eigentlich ist es ein Pulverfass, ne? Und davon, du hast nichts außer ein, zwei Folgen, wo das in Holodeck-Simulationen gezeigt wird halt. Ne? Das ist eigentlich unglaublich, weißt du? Das wäre so, wie wenn du eine SWAT-Einheit mit einer Al-Qaida-Terrorgruppe in eine WG ziehen lässt.
Ja.
Ne? Und dann verstehen die sich und streiten sich nur über das Fernsehprogramm.
Genau, das kannst du als Comedy machen. Und du sagst es, da war so viel drin. Und ich glaube, das hast du auch schon mehrfach mal gesagt. Mal ganz ehrlich, die lassen auch so, diese super-duper Möglichkeit, dass wir nach Hause kommen, willst du nicht, Captain? Okay, nö, dann nicht. Da sind 150 Mann auf diesem Schiff drauf.
Wir sind uns einig, wir bleiben.
Da kommt keiner auf die Idee, ja, natürlich, wir sind hier in der Föderation, wir haben uns alle lieb, aber da sind ja auch noch 50% Maquis drauf, die sagen, Moment, Meuterei. Und das ist einmal so ein bisschen angeschoben worden.
Ja, die durften halt nicht, ne?
Nee, genau. Also das war wieder...
Aber dann hätte man diese Ausgangslage gar nicht machen müssen. Nee. Weißt du, dann hätte man auch sagen können, es ist halt ein Sternflottenschiff. Punkt.
Genau. Dann hätten sie die irgendwo, genauso wie die Enterprise D, zwischen Erde und Bajor hin und her fliegen lassen können oder sonst
was. Ja, ich habe als die Serie lief, auch immer gedacht, hätten sie mal irgendwann nach Hause kommen lassen, eher als in der letzten Folge. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, das war das einzig Besondere irgendwie so ein bisschen an der Serie, auch wenn sie nicht viel draus gemacht haben, ne?
Ja, also was sie gemacht haben tatsächlich, und das muss man denen ja auch sagen, sie haben dieses Thema Borg sehr gut herausgearbeitet. Sie haben die Borg ja eigentlich zu schön aufgebaut, so dass man sie dann in Der erste Kontakt, also in dem Spielfilm, schön aufnehmen konnte. Da war die Königin schon vorgestellt.
Nein, das war umgekehrt.
War das umgekehrt?
Das war, ja, das ist die vierte Staffel, wo sie aufgetaucht, also das Finale war 97, also die Borg sind 97 bei Voyager aufgetaucht, ein Jahr nach dem ersten Kontakt und tatsächlich mit der Prämisse, der Film war erfolgreich, ihr müsst die Borg unbedingt im Fernsehen bringen.
Du hast recht.
Das war tatsächlich umgekehrt, ja. Das war umgekehrt. Es wirkte immer so, aber das alles kam bei Voyager nach dem ersten Kontakt. Das hat alles eigentlich der erste Kontakt, First Contact hat das vorbereitet. Wie auch Weiland, Deep Space Nine, die Sache mit dem Maquis viel mehr draus gemacht hat, aus dieser ganzen Maquis-Sache, hat alles das, was Voyager später kriegen sollte, ist eigentlich woanders besser bearbeitet worden. Halt, ne? Gut, aber die Borg, sie haben sie halt irgendwann totgeritten. Ne?
Genau, also sie haben da was versucht mit, also vergiss meine Argumentation von gerade, aber sie haben es versucht, da ist was gewesen, das haben sie auch ganz nett gemacht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dieses grandiose Ende angucke, wieder das große Sarkasmus-Schild, nee, da war ein Potenzial und sie haben es nicht genutzt oder sie durften es nicht. Das ist...
Ja, und
leider finde ich, und das sind beide Serien, die halt am Ende liefen, in den 90ern, das war sowohl Deep Space Nine als auch Voyager, die sind sehr, sehr an den Zügeln. Deep Space Nine nicht ganz so, die haben sich selber so ein bisschen gegeißelt und das konnten wir auch schön in der Doku What We Left Behind sehen.
Oh, die ist großartig, oder? Die habe ich jetzt endlich gesehen. Ja, die ist toll.
Die ist also grandios. Also ich saß da ein bisschen so... Also nicht nur was, wo viele ja sagen, hier diese achte Staffel, die sie da uns vorgegaukelt haben, wo man sagt, natürlich, das war aber jetzt cool und das sind auch Sachen, die man, sagen wir es mal ehrlich, einen Teil davon haben sie sich nicht ausgedacht, sondern wenn man in die Bücher liest, sind Teile davon aus den Büchern
gekommen. Ja, ich mache mir auch keine Illusion. Ja, ich meine, ich mache mir jetzt auch keine Illusion, dass die da gesessen haben und sich das gerade live alles ausgedacht haben.
Halt, nein, natürlich nicht, aber es ist echt ganz spaßig, was mich... Und das sage ich auch bei Gestern, Heute, Übermorgen immer ganz gerne. Ich lese nicht alles, weit nicht alles, aber doch gerne mal die moderneren Bücher. Und da sind viele Sachen einfach, die sie daraus genommen haben. Ben Sisko ist zurückgekehrt. Nock ist sogar Captain. Nee, der ist nicht Captain geworden, aber er hat die zweite Deep Space Nine gebaut und also mit Miles O'Brien zusammen und solche Geschichten. Alles nicht Kanon. Aber dieses Gefühl, das darüber gebracht, das hat mich einfach gerührt in Teilen, wo dann die alten Schauspieler wieder zurückgekommen sind. Diese Sticheln zwischen Nana Visitor und Marga Limo, also Kira und Gul Dukat.
Man hat das Gefühl, ne?
Die hätten sich immer noch, die haben sich lieb, aber eigentlich wollen sie sich auf die Fresse hauen. Und vielleicht ist doch irgendwas gelaufen, was nicht ganz koscher war. Wurscht.
Ja, ich hatte das Gefühl daraus eher von seiner Seite aus als von ihrer Seite aus. Ja. Sie sagt ja einmal, sie wollte Marga Limo nicht küssen. Gul Dukat nicht küssen und so, weißt du? Ja, das ist schon.
Einfach, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der Schauspieler, der Garak gespielt hat.
Ist Andrew Davis ist es, glaube ich.
Meine absolute Lieblingsfigur. Also die ist super aufgebaut worden, durchgängig. Und auch da, wenn man mal überlegt, wo in den Büchern der Weg hingegangen ist, passt. Also der ist ja der Chef von Cardassia am Ende geworden. Das ist super. Also es macht einen riesen Spaß, das zu gucken.
Ja, aber wenn dann er, weißt
du? Ja, klar, wer sonst?
Ich hätte auch Damar gerne nochmal eine Chance gegeben. Den fand ich dann am Ende auch großartig. Weißt du, aber bei dieses, nein, ist es halt, bei dieser Doku hat das ja schon gezeigt, wie toll diese Figuren waren. Aber ich fand auch wenn da so ein bisschen viel Werbung natürlich auch drin war und man sich selbst gefeiert hat, was vielleicht auch dazukommt, wenn man das selber so finanziert. Aber so dieses, es sind ja schon ein paar so Kritiken angekommen, auch so, wo so Marga Limo sagt, er hat sich nicht so wertgeschätzt gefühlt. Ne? Und Iris Tim Beer sagt, wir haben dich aber mehr eingesetzt. Also wir dachten, dass du das verstehst als Wertschätzung, dass du mehr eingesetzt wirst. Halt. Und auch, dass man diese Sachen mit Bashir und Garak, dass man die so ein bisschen, dass da so eine Homosexualität, das ist mir nie aufgefallen. Und dann, als ich die Szenen gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, stimmt. Gut, das hätten sie, das wäre geil gewesen, wenn sie es mehr vertieft hätten.
Genau, und das hat man ja auch gehört, dass Ira gesagt hat, als es um die Frage ging, was haben wir eigentlich gemacht, was hätten wir machen können, da waren ja viele Fragen oder viele Haken, die sie gesetzt haben, wo sie die Ersten waren oder wo sie mutig waren. Und da zum Beispiel, da waren sie es ja halt nicht, hat gesagt, nein, wir haben das in einer Folge gemacht und so ein bisschen mit Garak und Bashir angefangen, also wirklich auch eine, in einer Primetime-Serie, eine Homosexualität zu zeigen, haben sie leider nicht. Auch sowas, schade. Aber ich denke, da war auch wieder der Druck zu groß. Wenn die gewollt hätten, hätten sie Garak schwul gemacht, hätten sie vielleicht wirklich auch Dax Lebensgefährtin dagelassen oder was weiß ich, was sie da machen
können. Also ich glaube zu allem das, sie haben sich aber, was ich auch fand, was ich sehr cool an Ira Stephen Beer auch fand, war, dass er selber gesagt hat, dass er das unter dem Haken gesetzt hat, Dinge, die sie hätten machen können, aber sich dann doch nicht es durchgezogen haben. Das, er hat ja so eine Pro- und Kontraliste und so halt. Ne? Ja. Und das hat er sich ja aufgeschrieben für den Teil mit, da hätten wir mehr machen können. Halt, ne? Und das finde ich gar nicht, das finde ich sehr ehrlich von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fand aber auch überhaupt diesen Teil geil, wo sie gesagt haben, welche Serien dann Preise bekommen haben, über wie viele farbige Schauspieler in einer Szene waren und keiner an DS9 dachte, die viel früher einen viel größeren farbigen Cast hatten, auch in einer Szene, wo alle fast Schauspieler in der Szene farbige waren und das wurde überhaupt total ignoriert.
Ja, ja, definitiv. Da. Ja. Das ist so viel, das wird ja auch immer gerne wieder vergessen, was Star Trek allgemein als erstes oder frühes oder was wir alles so gemacht haben. Ne? Also das ist relativ spannend, was vergessen worden ist. Also nicht immer waren sie die Ersten, aber erste gemischtrassige Kuss, gut, sagen sie wahnsinnig, aber sie waren da halt relativ weit vorne.
Und, also es gab wohl einen eher, aber das war der große Prominente halt, ne?
Genau.
Zwischen Uhura und Kirk.
Etwas anders, aber ich schick dir mal eben was, weil das finde ich auch sehr spannend, weil es gibt halt so ein nettes Bild aus 2015 war das, glaube ich, wo im Star Wars Universum wieder irgendwas gemacht wurde, wo ein Bild gemacht wurde. Da sind halt hier Ray und wie heißt er? Finn?
Ja, Ray und Finn, genau.
Die da stehen. Endlich in 2015 hat es ein schwarzer Protagonist ins Major Science Fiction, also ins Haupt-Science Fiction geschafft, also ins Gewerbe geschafft. Und Ray daneben, ja, super, ich, als weibliche Protagonistin in einem Science Fiction Franchise. Disney ist ja so spannend. Und darunter Sisko und Janeway und beide nur, genau. Und das ist halt 20 Jahre vorher.
Ja, aber es ist genauso wie die Diskussion, die es jetzt gab vor ein paar Jahren, als Wonder Woman ins Kino kam. Ne? Ja. Und wo die gesagt haben, endlich mal eine Frau als Actionstar. Also ehrlich gesagt, mehr hätte man Leuten wie Sigourney Weaver oder Linda Hamilton nicht ins Gesicht schlagen können. Und das nur im Kino. Ne?
Dollar-Frau, wir hatten ja schon
mal Xena.
Genau.
Ne? Also jetzt mal ehrlich, wenn du es nur im Fernsehen lässt, bleibst du bei sowas wie Xena oder Buffy.
Buffy.
Jetzt mal ehrlich. Also, ja. Also,
ich finde das,
was der Terminator nicht geschafft hat, hat dieser Spruch geschafft.
Ja, also das ist echt ganz traurig, was dann da heutzutage sich herausgenommen wird, wo man sagt so, ja, aber ihr vergesst schon, was vor 20 Jahren war, ne?
Ja, das ist, vielleicht wissen es die Leute, die diese Artikel schreiben, nicht mehr, wahrscheinlich eher das.
Ja, also ich vermute,
ich vermute da keine große Verschwörung, dass die sagen, naja, das heutige Publikum kennt das nicht mehr. Vielleicht ist das auch ein Teil, aber es wird auch ein Großteil sein, dass die es nicht mehr kennen halt. Ne? Und das ist, und weißt du, eine Sache muss ich sagen, es gibt eine Sache, die ich bei Voyager sehr geil finde. Mhm. Ne? Nämlich, dass ich glaube, weil Voyager da war, konnte Deep Space Nine frei ein bisschen freier machen, was sie wollten.
Das glaube ich.
Weil der Fokus nicht auf denen war. Also wenn DS9 hätte alleine bestehen müssen, das hat sie ja nie, dann wäre wahrscheinlich die Serie deutlich unkontroverser geworden und deutlich glatter abgelaufen, als sie dann tatsächlich am Ende gelaufen ist.
Ja, nee, da stimme ich dir zu. Also das, man hat ja gemerkt, dass Deep Space Nine gerade nachdem Ira Stephen Baer das übernommen hat, dass er doch eher einen größeren Plan hat, dass er eine Überlegung hat und dass die halt nicht so, ja, Day-by-Day-Show ist oder so ganz seicht, also seicht ist falsch, aber nach schon einem gewissen Schema F, was ja Raumschiff Enterprise
absolut.
Die nächste Generation hatten, ne? Die täglich, der Planet der Woche mit dem Problem der Woche. Und das war schon, dass da einfach auf der Station andere Probleme warten. Es ist deutlich politischer geworden, religiöser geworden. Du konntest dich mit anderen Sachen befassen, was auch cool war, aber halt nicht für den Mainstream. Der Mainstream wollte halt wieder das Raumschiff haben und das jede Woche irgendwo einen neuen Planeten sieht und gut, jetzt geben wir dem noch einen Auftrag, von nach Hause zu gehen. Und da sie das denn ja ab 1995 gemacht haben, konnte Deep Space Nine halt noch mehr machen. Ich meine, wer wäre damals auf die Idee gekommen, wir machen mal einen Zehnteiler.
Gut, heute ist das völlig normal. Aber als das Staffelfinale, also das Staffelfinale waren 10 Folgen von DS9, das ist krass, ne?
Ja, grandios.
Ja, und es ist sowas wie, ich kann auch bestimmte Entscheidungen verstehen, Rick Berman sagt es ja auch in der Doku, dass er zum Beispiel am Anfang bewusst kein Schiff wollte, weil er gesagt hatte, wenn wir ein Schiff haben, dann schreiben mir die Autoren in jeder Folge, die Crew ist unterwegs zum Planeten XY.
Genau.
Und genau deshalb wollte er ja kein Schiff, und dann haben sie aber irgendwann gesagt, okay, mit den Shuttles, da wird es schwer mit so einem großen Gegner halt und so, und dann war ja die Feind ein Kompromiss quasi, aber ganz ehrlich, ein sehr guter Kompromiss halt, der auch, weil man das respektiert hat, dass es weiterhin um die Raumstation halt ging.
Es ging halt um das große Ganze, die Raumstation als Hauptschlachtpunkt oder Hauptdrehpunkt, Dreh- und Angelpunkt plus den großen grandiosen Gegner. Also muss man sagen, das Dominion war ja auch sehr divergent mit den verschiedenen Rassen und die Gründer als Hauptboss, wo man sagt so, ey, cool, haben die schon seit der ersten Folge im Prinzip die Bösen schon gehabt mit Odo, ne? Gut, er war nicht böse.
Obwohl das später erst, das ist kein großer Masterplan gewesen. Nein, das ist tatsächlich nicht. Hat sich organisch so ein bisschen entwickelt tatsächlich. Und da hat es sich sehr gut so entwickelt. Weißt du, was ich geil auch fand an DS9?
Bitte?
Ist nur so eine Kleinigkeit, aber dass Bajor nie in die Föderation eingetreten ist.
Das,
was am Ursprung der eigentliche Plan war und was nie passiert ist.
Genau, das war halt auch dieses nicht typische für Star Trek Föderation. Wir sind alle eine große und alle, wir sind toll. Sondern es ist so ein bisschen, es klang das durch, was später in Discovery auch gesagt wird durch die Klingonen, ihr wollt hier nur euch vergrößern und ihr seid alle ganz schlimm, also die Föderation. Und das war da auch schon so ein bisschen mit Biegen und Brechen will die Föderation ja Bajor in sich einverleiben. Und ich fand es auch sehr, sehr grandios, dass am Ende tatsächlich der Captain sich dahin stellt.
Das verhindert hat.
Ja, ne, als
Abgesandter.
Aber dass er gesagt hat, nein, ich meine, er hat ja auch effektiv auf den Sack bekommen von seinen Vorgesetzten. Aber er hat dazu gestanden und er hat das gesagt, nicht nur als Abgesandter, sondern auch als Captain auf lange Sicht. Vielleicht irgendwann, aber jetzt definitiv noch nicht. Und das fand ich
einen
grandiosen Schritt. Fand ich grandiosen Schritt, das wirklich.
Absolut.
Weil alle es gesagt haben, ja, am Ende gehen die schon rein. Gerade wenn der Krieg beendet ist und Bajor nochmal gerettet
wird. Ja, es wäre so ein klassisches Ende gewesen. Zu Ehren von Sisko am Ende, es wäre so ein klassisches Ende gewesen, wo man gesagt hat, am Ende siehst du am Ende die Feier des Eintritts von Bajor in die Föderation. Genau. Damit ist so die Aufgabe von Sisko eigentlich erledigt am Ende. Aber das haben sie halt nicht gemacht halt. Und
das war genau das, was sie halt bei Voyager gemacht haben, was ich auch so langweilig fand, bin ich ganz ehrlich. Also ich mag Endgame nicht, weil das dieses in Star Trek eigentlich totgenudelte, wir reisen durch die Zeit und wir kommen zurück. Das war bei Star Trek 4 super, das hat Spaß gemacht, aber es wurde irgendwann totgenudelt. Wenn ich irgendwo eine Enterprise J sehe, kriege ich nur das Brechen, Entschuldigung. Und das war bei Voyager als Ende auch so, die Janeway Admiral kommt zurück und wir sind hier und da und tralala. Warum haben sie nicht einfach da gelassen? Einfach einen Cut gezogen und lass sie doch weiter rein und irgendwann werden sie zu Hause ankommen und hätte man es dann in den Büchern machen können. Aber wir wollten es unbedingt ganz mit Blümchen und
Hast du diesen letzten Frame von Voyager gesehen? Die Schiffe, die sie begleiten, ne? Das ist ja die Enterprise D, also ist es ein Schiff der Galaxy-Klasse und es ist ein Schiff der Defiant-Klasse
Genau.
Na, also das finde ich irgendwie, das fand ich ganz schön.
Es ist ein schönes Bild.
Frame.
Ja, genau.
Dieses Frame,
ist ein schönes Bild. Auf jeden Fall mal so die letzten fast 10 Jahre sozusagen auf einem Bild zu sehen, das schon. Aber ich fand es halt so ein bisschen weichgespült.
Nein, das Ende fand ich auch. Ich finde, das ist das schwächste Ende jetzt. Also wenn man jetzt sagt, gut, für die Klassik-Serie ist die letzte Folge eine normale Folge gewesen. Also war kein geplanter Serienende. Deshalb würde ich das mal weglassen. Aber nach dem grandiosen TNG-Ende und dem auch nicht minder grandiosen DS9-Ende ist natürlich das von Voyager natürlich echt, es stinkt natürlich ab. Und es ist auch sehr bezeichnend, dass Ira Steven Beer am Ende nach DS9 für 3 Folgen nach Voyager gewechselt ist und dann aufgehört hat. Das hat exakt 3 Folgen da. Er hat 3 Folgen gemacht und hat dann gekündigt. Also das sagt auch total viel aus. Weißt du noch, wo der Satz herkommt? Die Borg sind ähnlich wie die Föderation. Nee, warte, was aus Voyager? Die Borg sind ähnlich wie die Föderation ist ähnlich wie die Borg, nur die Borg sagen einem, dass man assimiliert wird. Boah,
das ist eine sehr gute Frage.
Aber der kommt ja auch bekannt vor, ne? Oh, jetzt wird man. Das ja, dass sie. Sein. Hört sich nach Voyager irgendwie an, ne? Die Borg. Ja, aber der ist irgendwo gefallen, genau, weil es hat mich an das erinnert, was du gesagt gerade erzählt hast mit der Ausdehnung der Föderation in alle Gebiete und diesem Wachstumshunger der Föderation quasi. Ne? Die Borg sagen einem wenigstens, dass man das assimiliert wird. Verdammt, das ist jetzt total peinlich. Das muss ich nachrecherchieren. Ja,
ich bin schon dabei. Also das ist...
Ach ja.
Ich muss es mal eben...
Ja, das ist...
Sind wie das, die Borg...
Ja, ich würde. Ja, das ist, was wir könnten ja eine Datenbankabfrage, heißt nicht so wild. Genau. Wir können ja eine Datenbankabfrage machen, die dauert auch.
Oh ja, solange man das nicht auf Babylon 5 macht, geht es relativ schnell.
Ja, das stimmt. 6 Wochen dauert es, bis das Ergebnis da ist.
Ja, gut, aber ich meine, das geht ja noch. Beziehungsweise, das dauert ja länger als die Evakuierung. Die sind ja nur 14 Tage. Das geht ja.
Weißt du, ich habe vorhin, als wir über Jack ganz kurz geredet haben, kamen wir ja zu diesen NCIS-Nachfolgern, ne? Also diesen NCIS-Nachfolgeserien. Ja. Und da gibt es ja NCIS New York und New Orleans und da ist Scott Bakula der Hauptdarsteller und Scott Bakula war auch bei Enterprise der Hauptdarsteller. Ja. Somit haben wir einen Kreis geschlossen, weil ich gucke im Moment tatsächlich Archer's Enterprise, ich nenne es Archer's Enterprise ein bisschen und ich muss sagen, ich empfinde immer mehr Sympathie für die Serie. Tatsächlich.
Ich verstehe nicht, warum die so niedergemacht wird. Das, es ist was anderes und ich fand das auch ganz cool. Ich habe so in gewisser Art und Weise meine kleinen Problemchen damit. Ich hätte tatsächlich echt gerne das Enterprise gesehen, wie es ursprünglich geplant war. Die erste Staffel wirklich noch auf der Erde. Das war ursprünglich geplant, dass man gesagt hat, komm, die Enterprise startet erst am Ende der ersten Staffel. Ich glaube, das wäre sehr interessant gewesen, weil das dann so ein bisschen mehr gewesen wäre wie Deep Space Nine. Bisschen politisch. Also es hat mir immer sehr gut gefallen, wenn da die Vulkanier und also die Menschen so ein bisschen als kleine Kinder gesehen haben. Also ich fand die super. Ja. Es waren natürlich auch da wieder viel diese Zeitreisegeschichten. Das war ja auch so ein bisschen aufgezwungen, da
temporale kalte Krieg.
Genau, der temporale kalte Krieg. Das hat sich auch so ein bisschen ausgeschlichen. Diese ganze Sinngeschichte fand ich irgendwo ein bisschen überzogen, aber auch spannend. Und
da bin ich auch sehr zwiegespalten
Aber gerade auch die vierte Staffel. Das war super. Also die hatten nichts mehr zu verlieren. Die wussten, sie werden abgeschafft. Ja. Und haben gesagt, komm, jetzt kotzen wir alles das mal raus, wo wir eigentlich Bock drauf haben. Und ich dachte, ja.
Wir machen eine Spiegeluniversumsfolge, wo man sieht, dass die Schauspieler echt Spaß dran hatten, das zu machen. Ich glaube, was immer bei den Folgen ja auch meistens der Fall war. Und sie haben halt auch so diesen, sie haben so schöne Mehrteiler gemacht, ne? Ja. Und ach, da sind so tolle Sachen dabei aus in der vierten Staffel, wo du wirklich merkst, ey, da hat man mehr über Völker erfahren hier, die wir vorher nicht gesehen haben. Wir haben hier Shrem gesehen, hier die Andorianer haben wir endlich mal ein bisschen was erfahren. Ich könnte ein bisschen heulen, wenn ich mir durchlese, was für die fünfte Staffel geplant war, nämlich Krieg mit den Romulanern. Das wäre so interessant gewesen, mal wirklich mehr über die Romulaner zu lesen, zu sehen, weil, naja, die Klingonen ja nun mehr als tot geritten sind. Die sind ja ähnlich wie die Borg halt, also mehr sogar als die Borg tot geritten. Und ach, es ist einfach, damals habe ich die Serie nicht gemocht, also ich habe erst später meine Liebe dazu entdeckt. Ich kann auch verstehen, warum die damals nicht so gut angekommen ist, weil sie wirkt schon so ein bisschen, also irgendwie ist es doch so ein bisschen, als hätte man gesagt, ey, wir wollen ein bisschen mehr TOS. Macht mehr TOS. Aber heute weiß ich diese Qualitäten zu schätzen.
Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Zeit geschuldet. Das gerade Anfang der 2000er, ich hatte so ein bisschen, also mir fällt jetzt so spontan nichts ein, wo die Leute sagten, das ist cool. Zu der Zeit. Es gab immer so die Zeiten, das haben die Leute zu einer gewissen Zeit geguckt. Ende der 80er, Anfang der 90er war das ganz klar so dieses The Next Generation. Wenn du Ende der 2000er plötzlich einen Sprung machst, dann hattest du hier Breaking Bad. Also du hast schon so verschiedene Arten, die irgendwo mal waren. Aber da war so, ja, wir müssen unbedingt nochmal wieder Star Trek machen. Wir haben da noch dieses Franchise. Wir müssen da was machen. Und
Es wirkt dann halt auch so. Ne? Voyager bringen wir gerade zu Ende. Nächstes Jahr kommt Nemesis. Ja. Ne? Und jetzt müssen wir noch schnell noch eine weitere Serie, weil es muss ja irgendwie eine Serie am Laufen sein halt. Ne? Und es ist trotzdem, also ich muss sagen, ich weiß immer mehr zu schätzen. Auch wenn da die Charaktere ähnlich schwach sind zum Teil wie bei Voyager, gehen sie mir aber tatsächlich nicht so auf den Sack wie bei Voyager. Also ein Mayweather oder so, mittlerweile kann ich mir die Namen merken, ne? Die gehen mir tatsächlich nicht so, sind zwar recht belanglos und charakterlos, aber sie gehen mir nicht so auf den Sack, wie mir hier ein Harry Kim oder Neelix oder Cass oder so auf den Sack gegangen sind. Oder der rückgratlose Chakotay, der krasse Anführer einer Terrorgruppe. Da hat ja Riker mehr Widerstand geleistet, wenn Kirby Picard was gesagt hat, als der halt, ne? Und
du, die nächste Folge bei Gestern, Heute, Übermorgen, die hatte sich der Frank ausgesucht und da hatten wir ja Chain of Command, geheime Mission auf Zeltris 3. Wird es ja, ich glaube, nächste Woche wird es das geben. Genau, nächsten Samstag kommt die raus. Und ich empfehle, die wirklich nochmal zu gucken, weil das ist so eine Riker-Folge auch. Also gerade der erste Teil, der zweite mit der Folter, das ist ganz klar Picard, aber die erste ist einfach grandios, weil Riker immer nur auf diesen Captain Jellico guckt, so, echt jetzt?
Ja.
Bist du sicher, du Spacken? Und es geht ja so
weit. War das nicht ja...
Bitte?
Warst du an dieser Twitter-Diskussion darüber beteiligt, bei Jellico bei diesem Kommandocode zu übergeben, weil darin die Zahl 31 ist? Ob das was mit Sektion, warst du daran beteiligt? Habe ich das bei dir gelesen?
Das kam von Arne tatsächlich und ich habe mich damit eingeschaltet. Ja, klar. Da sind wir
im Nachhinein. Da habe ich das. Ja, grandios. Im Nachhinein. Das ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt.
Und uns auch nicht. Und ich habe dann nur so aus Flachs gesagt: Scheiße, warum ist dir das nicht aufgefallen? Als wir die Aufnahme, wenn wir das in der Aufnahme, sollten wir das, nein, okay, man produziert ja auch mal ein bisschen vor, habe ich noch gedacht, verdammt, das hätte man noch mal ein bisschen mit reinnehmen können, ob das jetzt was gebracht hätte oder nicht, keine Ahnung.
Das ist ein Zufall. Das
kann wirklich ein Zufall sein, ich weiß gar nicht, so groß da, weil ich Sektion 31, natürlich ist das irgendwo geflügelt, aber ich glaube, viel bei The Next Generation war es gar nicht so häufig. Natürlich.
Ich glaube, das ist nie erwähnt. Ich glaube, Sektion 31 gab es nicht
in der Next Generation. Ein oder zweimal vielleicht. Also wenn überhaupt, ganz groß natürlich in Deep Space Nine und dann in dieser schrecklichen Serie, die da jetzt gerade 900 Jahre in die Zukunft springt.
Ach, es gibt eine neue Serie. Wow, geil. 1000 Jahre in die Zukunft. Wenn ich dafür Zeit habe, gucke ich sie dann in 1000 Jahren.
Ich möchte diese Serie als Nicht-Kanon aufstellen. Ich möchte, dass die aus dem Kanon.
Aber ich fände es aber gut, wenn nach Enterprise nochmal eine Star Trek-Serie kommt. Muss ich sagen. Also ich würde mich freuen, wenn nochmal eine schöne Star Trek-Serie kommt. Deshalb habe ich ja ein bisschen, bin ich ja auf nächstes Jahr gespannt, deinen Podcast zu begleiten mit Picard.
Ja, das ist. Also natürlich, wie gesagt,
ich bin ein absoluter
Fan, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß, was ich mir wünsche. Das machen die und das zeigen die mir auch. Ich meine, mal ohne Scheiß, wenn man sich den zweiten Trailer anguckt, da wird am Sternflottenhauptquartier in der Zukunft, ich meine, wir befinden uns da, ich glaube, es ist noch nicht ganz hundertprozentig raus, aber zwischen 2399 und 2402 ist irgendwo da in diesem neuen, schönen Sternflottenhauptquartier oben unter der Decke ein 3D-Hologramm von einer Galaxy-Class. Damit kriegen die solche Leute wie mich. Das ist totale Fanarbeit. Das ist super. Und ich freue mich darauf.
Absolut. Fanservice wird ja auch oft verschrien, aber das muss ich sagen, es funktioniert bei mir auch, wenn er gut gemacht
natürlich ist. Natürlich ist es geil. Auf der anderen Seite habe ich halt Angst, dass ich nur, und ja, Jerry Ryan hat sich sehr gut gehalten, aber wenn ich sie im John Woo-Style mit zwei Disruptoren sehe, denke ich, nicht zu viel.
Aber jetzt mal ehrlich, Nils, also beim Trailer jetzt, bei dem zweiten Trailer, ne? Seien wir mal ehrlich, als du am Ende Jonathan Frakes und Marina Sirtis gesehen hast.
Ich wusste
es. Es hat sich was bewegt in deinem Trekkie-Herz, oder?
Natürlich, aber das möchte ich auch sehen. Das möchte ich sehen.
Das wird wahrscheinlich zwei Szenen sein. Pass mal auf, das ist wahrscheinlich zwei Szenen im Folge 2 oder so. Aber allein, ich finde es übrigens immer faszinierend, dass sie uns immer erzählen, in den Hunderten von Jahren endet, egal wie zivilisiert und technologisiert wir sind, wir landen am Ende unseres Lebens immer in einer Holzhütte am See.
Genau.
Offensichtlich. Ja. Wie Weiland schon Captain Kirk im Nexus.
Wollte ich gerade sagen, das ist absolut Kirk. Nein, also wie gesagt, das ist grandios, sowas möchte ich sehen. Ich, natürlich, entschuldige, wir sind, wenn die rauskommen, sind wir im Jahre 2020. Du kannst heutzutage keine Serie mehr machen, die so ist wie die nächste Generation. Es geht nicht.
Nein, das will ich auch gar nicht.
Du musst bestes CGI machen, du musst viel, viel bum, bum, bum machen, aber ich hoffe einfach, und das ist das, wo ich so ein bisschen Angst vorhabe, dass sie halt nicht diesen Grundgedanken von Star Trek vergessen. Das ist, was du schon sagtest, das ist Familie, das ist aber auch, Picard ist, der ist Archäologe, der ist Forscher, der ist Detektiv. Er ist Dixon Hill. Sowas möchte ich sehen. Ich möchte nicht nur sehen, dass er irgendwo als Mentor an der Ecke sitzt und sagt, make it so. Natürlich, ja, toll. Mhm. Aber wenn nur bum, bum, bum ist und deswegen, ich hoffe und wir werden es sehen. Und ich glaube, diese Serie hat Potenzial, weil sie tatsächlich doch über diese Serie, über die man nicht spricht, weil Michael Burnham sie ja in die Zukunft gebracht hat, Gott sei Dank.
Ja. Nein, Moment. Wir leben nach den Maximen der Sternenflotte. Und die Sternenflotte hat am Ende der zweiten Staffel gesagt, dass nicht mehr über dieses Schiff geredet werden soll. Und ich finde, wenn Captain Pike das sagt und die Sternenflotte, dann sollten wir, wer sind wir, dass wir uns dem Captain verweigern?
Natürlich. Wenn weißt Pike du? Das sagt, also das, was Pike gesagt hat, über dieses Schiff, über das wir nicht mehr reden, ich denke schon, dass das CBS daraus gelernt hat. Weil nicht umsonst nimmt man ja macht man diesen Schritt zu sagen, die erste Staffel, ne, also wird das alles persönlich, was ich meine, aber der Konsens bei den meisten ist ja, okay, die erste ist Schrott, die zweite ist ein Versuch, wieder nach oben zu kommen, finde ich auch deutlich besser, aber es ist Pike, Captain, Entschuldigung, Pike ist gut, weil Lorca haben sie nicht genutzt, sie hätten Lorca mehr nutzen müssen. Ja. Aber Pike, schön, gut. Aber sie haben gemerkt trotzdem, das kommt immer noch nicht an. Also ist der logische Schritt, entweder abzusetzen, das machst du nicht mit so einem Franchise, wo du schon so viel Geld reingesteckt hast, da musst du erst nochmal ein, zwei Staffeln machen, um das Geld wieder reinzubekommen. Also ist der logische Schritt. Wir haben schon so viel mit dem Kanon rumgespielt und kaputt gemacht. Okay, keiner spricht mehr darüber und wir gehen in die Zukunft, wo wir wieder rumspielen können, wo wir sind, weil es gibt da keinen Kanon mehr.
Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, so blöd es sich anhört, das ist auch der richtige Weg.
Ja.
Wenn du nicht durch Absetzung aus der Serie kommst, ist das eigentlich nicht, ich glaube nicht, dass die einen Plan haben, das haben sie ja auch gesagt, wir wollen mal sehen, was wir dann so machen werden. Also, ne, aber wir haben ja eh nur alle drei Folgen neue Schreiber, was ein ganz großes Problem ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist der beste Weg, den sie machen können. Alles andere führt genau zu diesen Nörglern wie mir, die sagen, Alter, warum scheißt ihr denn A so auf den Kanon?
Ja.
Und B, warum, ihr hättet das gar nicht gemusst. Also diese ganze Handlung hätte auch 100 Jahre nach Picard spielen können und die Staffeln hätten genau so ablaufen können, nahezu. Ja. Weißt du, es spielt überhaupt keine Rolle, das ist nur für den Tagline 10 Jahre vor Kirk. Weißt du, ich bin immer noch ein Fan von 5 Minuten vor Kirk.
Du ganz ehrlich,
oder nach Kirk, immer wenn er gerade weg ist.
Die einzigen 2-3 Verbindungen, die sie sich an den Haaren hergezogen haben, gerade in der ersten Staffel, ja, ich bin ja die Schwester von irgendeinem Vulkanier.
Was für ein Vater ist eigentlich dieser Sarek? Sag mir das mal.
Das ist doch dieser Typ, der dem Picard beigebracht hat, wie man diesen vulkanischen Nackengriff macht. Aha, alles klar.
Ja, was ist das für ein Vater? Guck dir seine Kinder an. Der eine will Gott finden. Der andere Spock, guck ihn dir an, wie er runter ist bei Discovery und dann noch Burnham. Ja. Was ist das für ein Vater, dieser Typ?
Da sollte man nichts mehr zu sagen. Nein, es ist... Ja. Absolut gut. Ich bin gespannt, was sie machen. Ich habe tatsächlich noch keinen Trailer gesehen zu Discovery Staffel 3, weil ich sage, nein, ich möchte unvoreingenommen reingehen. Natürlich bei Twitter, man sieht immer wieder diese komische neue Föderationsflagge und ich habe auch irgendwie die Trailer gesehen und ich so, oh Mann, warum kann ich sowas...
Und hast du es gibt Morn, es gibt ein Alien, das aussieht wie Morn, was auf Dings schießt. Ja, das auf anscheinend, so wirkt es, auf Burnham schießt und ich hoffe, er trifft sie.
Jeder, der auf Burnham schießt, soll treffen.
Er ist mein Freund. Ich war noch nie so sehr auf der Seite der von allen. Auf der Seite von Sektion 31, der Klingonen. Ich habe gesagt, kommt, Jungs. Nein, aber jetzt, Ja, ihr könnt es schaffen, aber auch mal ganz ehrlich, wenn du, ich habe es ja auch schon mal gesagt, wenn du dir wissen willst, wie die dritte Staffel von Discovery wirkt, guck dir Andromeda an.
Ja, stimmt, das haben wir
ist auch jetzt schon. Bei Prime drin. Ja. Ist jetzt bei Amazon Prime drin.
Ja, sehr schön.
Ja, ist komplett drin, ja.
Grandios, ja, stimmt. Dann
kannst du sehen, wie Kevin Sorbo, der eh viel eleganter geht, als Michael Burnham. Und ja, und dann siehst du, wie das ist. Ja, gut, aber wie gesagt, was meckere ich? Ich werde es am Ende eh gucken.
Es steht Star Trek und, drauf, entschuldige mal bitte.
Ja.
Es ist völlig.
Damit ich bin einfach auch so ein Opfer, oder?
Ja, das sind wir aber alle, also mal ganz ehrlich. Die können uns sonst was dahinstellen und sagen, komm, wir gucken es. Ja, ja, was soll man sagen? Es ist halt so, da sind wir einfach Nerds. Fertig.
Ich will da noch ein bisschen Ausblick, ganz kurz was abfrühstücken. Ich sage dir eins. Es gibt ja diese Zeichentrickserie, irgendwie Lower Decks, die wird kommen, Lower Decks, und die hat ja irgendwie keiner so wirklich auf dem Schirm. Es gibt ein paar Bilder und jetzt sind so die Synchronsprecher bekannt. Ich sage dir, am Ende ist das die beste von den Serien. Wäre das nicht geil, wenn das am Ende die beste von den neuen Serien ist?
Ja. Es würde mich ärgern, wie gesagt, ich bin halt großer Patrick Stewart-Fan. Aber ja, also ich glaube im Verkaufsmarkt sozusagen, da würde ich dir zustimmen. Bei mir persönlich, ich habe ja nach der Gummibärenbande und Chip und Chap aufgehört, irgendwie großartig Animationsfilme oder Serien zu gucken. Also diese ganzen
modernen. Da ist ja aber viel entgangen.
Ja, ich weiß, aber ich komme mit gewissem Humor nicht hin. Ich habe versucht, mehr als einmal Rick und Morty zu gucken.
Kommt bei mir. Oh, ist das toll.
Ich doch lieber das Original und gucke Back to the Future.
Aus rechtlichen Gründen dürfen die keine Zeitreise machen. Genau deshalb ja in der Serie. Genau deshalb. Aber stimmt, tatsächlich ist Rick und Morty ist Dimensionen sind. Deshalb sind es Dimensionen und keine Zeitreisen. Aber Rick und Morty ist grandios. Ich liebe auch sowas wie Family. Source Park, Family Guy, American Dad. Das ist alles großartiges Zeug. Aber ich glaube jetzt auch nicht wirklich, dass es so ist. Aber es wäre natürlich ein schöner Gag, wenn am Ende diese Zeichentrickserie, die keiner auf dem Schirm hat, die beste von diesen Serien sein würde.
Ich glaube tatsächlich, dass es so sein wird. Ich glaube, dass es so sein wird.
Mhm.
Pass mal auf. Und zwar aus dem Grund, weil einfach. Ich glaube, da sind ja sogar die Rick und Morty-Macher mit drin, wenn ich das richtig habe.
Ja.
Und dadurch ziehen die natürlich eine ganz große Fanmasse rüber. Weil die Fanmasse, die kriegen das mit. Und so, oh, da ist wieder was. Und
ja,
werden das sehr lustig machen und deswegen wirst du die Leute bekommen. Und Star Trek Picard, die werden ein großes Problem haben. Also die werden es sehr schwer haben mit Verlaub, der Mann ist 79 geworden dieses Jahr. Das heißt, eine Serie zu gucken, wo die zumindest in der ersten Staffel die Hauptfigur fast 80 Jahre alt ist. Also das kann problematisch werden. Denn es ist natürlich so die Frage in der heutigen Zeit, will man das noch gucken? Denn müssen wir auch zugeben, Star Trek hat einfach einen abbekommen und das nicht nur durch Discovery. Sondern Star Trek stirbt ja eigentlich schon seit Deep Space Nine, sind wir mal ehrlich. Und das wird schwierig, die Leute hinzubekommen. Da gebe ich dir recht, da ist Lower Decks etwas Neues.
Ja.
Ja, mal gucken. Also es wird spannend.
Es kann durch Qualität überzeugen. Also ich hoffe, alles überzeugt durch Qualität. Ja. Aber was ich auf jeden Fall nicht brauche und ist eine Sektion 31-Serie.
Oh nee.
Das brauche ich total nicht.
Nee.
Da hätten sie lieber. Wirklich absolut nicht.
Nee, da hätten sie eine Pike-Serie draus machen müssen, finde ich.
Ja, das wäre das Nächste. Das wünsche ich mir auch. Das wünscht sich ja auch so das halbe Fandom oder eigentlich fast alle, die Discovery geguckt haben, sagen, das Beste war Pike und Spock halt, aber ja. Pike halt war das Beste. Und wir würden gerne, obwohl Pike natürlich, also der ist schon so charakterisiert und dann halt auch von Anson Mount so gespielt, dass du halt sagst, ey, das ist ein Captain, ne? Also das ist ein, ne, zu dem, ne, für den würde ich mich, ne, von dem würde ich mich beamen lassen.
Definitiv, da wird sogar Pille sich beamen lassen bei dem, glaube ich.
Ja, und deshalb, ich glaube allerdings irgendwie so nicht mehr so ganz an eine Pike-Serie mittlerweile. Weil mir das jetzt alles so die Zeit ist, weißt du, nächstes Jahr werden sie sich auf Picard erstmal konzentrieren, dann kommt die dritte Disco-Staffel. Disco, Pogo. und ich glaube einfach, dann ist irgendwie auch so die Zeit, dass man sagt, in 2-3 Jahren weiß ich nicht, ob man dann noch eine Pike-Serie halt braucht oder möchte. Aber ich hoffe irgendwie immer noch, dass man die Kulissen noch irgendwo stehen hat von der Enterprise-Brücke, auch wenn sie natürlich extrem hochpoliert war. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir hat es trotzdem, mir haben die Szenen auf der Enterprise gefallen.
Du, absolut.
Die paar, die wir hatten. Auch die neue Brücke, die neue alte Seite Brücke. Ich hab mich da sofort tausendmal allein, weil es so eng ist. Also viel enger ist, weißt du, bei der Discovery-Brücke, da denkst du immer so, die arme Person, die putzen muss. Ja. Ne, diesen riesen Hangar, ne? Und
Nee, also das war, und, oh, natürlich, das war so ein bisschen nach Hause kommen. Also das war,
ja, ne, irgendwie
das
war schon,
die alte,
ne?
Constitution, natürlich, ne, 2018, ja. 2019,
ja, aufgehübscht.
Aber es passte. Und Discovery, das, was du vorhin schon sagtest, das ist wirklich, hey, wir machen das Prequel, das allein vom Look her 200 Jahre nach Picard hätte spielen können.
Absolut, also, ich sag dir, das konnte, sag mir, was du ändern müsstest an der Story der beiden Staffeln, wenn wir mit der Prämisse, sie spielt 100 Jahre nach Picard. Was hättest du wirklich ändern müssen?
Das Einzige, diese Brudergeschichte rauskicken, Pike hätte nicht.
Ja, gut, okay.
Also diese komplette,
ja, okay.
diese komplette Spock-Familiengeschichte, inklusive den Freunden, wo ich dann jetzt Nummer 1 und Captain Pike mit rein.
Ja, okay,
das
gut,
schon.
Okay.
Aber sonst, also wie gesagt, die komplette erste Staffel, dass die Föderation sich mit den Klingonen kloppt, guck dir gestern, heute Morgen die wunderbare letzte Doppelfolge von Die nächste Generation an. Da steht die Föderation schon wieder halb. Also da stehen die in dieser Zeit, wie heißt das, in der Zeit, die da gezeigt wird, in der letzten Folge, sind die auch halb schon wieder im Krieg. Also das wäre nicht
Neues.
Also das kannst du machen, das kannst du definitiv machen.
Ja, das ist halt immer so, welches Haus gerade bei den Klingonen das Sagen hat. Halt, ne? Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich davon Klaus Duras hat gerade angerufen. Der ist ein bisschen, der ist sehr verräterisch, der Typ, habe ich das Gefühl. Ne?
Ja,
weißt du?
Der hat da alte Bücher gefunden und irgendwie liest er was von seinem Großonkel. Ja.
Was war da auf diesem Kito-Meer?
Genau. Nein. Das finde ich jetzt doof. Ja. Ich muss jetzt mal losgehen. Ja, danke, alles. Du kannst es halt. Das ist, man setzt euch vernünftig hin, denkt euch aus und nicht so ein Quatsch. Das ist, oh. Ich finde
Prequel immer
sehr problematisch. Und das haben sie halt.
Ich auch.
Das ist halt, du musst an viel zu viel denken. Und um mal auch nochmal den Bogen zu was anderem zu setzen, nur damit du sagst, ja, wir erfinden es komplett neu. Und wir machen eine neue Zeitlinie auf. Das macht die Sache auch nicht besser.
Ja, das ist alles so. Ich sehe das ja ganz genauso. Ich meine, einerseits bin ich ja auch beliebig dadurch, dass ich ja sage, ich hätte gerne eine Pike-Serie. Damit würde ich ja auch ein Prequel haben wollen, im Prinzip. Aber halt, weil ich irgendwie die Kulissen und ich fand die Darsteller gut und ich fand das, was wir von Pike und den Momenten der Crew halt gesehen haben, das hat mir gefallen, also als einziges so ein bisschen, und deshalb bin ich da ja natürlich auch ein bisschen beliebig, aber grundsätzlich stimme ich dir auch absolut zu, weil, weißt du, um auf die Kernaussage von Star Trek zurückzukommen, Star Trek ist ja eigentlich, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist und nicht, wo schon alle waren und wir jetzt ankommen.
Genau, das ist einfach auch der Grund, warum ich der Meinung bin, warum die Kelvin-Timeline nicht funktioniert. Die haben sich Mühe gegeben, aber es ist schon alles da gewesen.
Aber ich fand, das war noch ein bisschen eleganter gelöst, dadurch, dass sie halt wirklich von Anfang an klar gemacht haben, es hat da halt so eine Abspaltung gegeben, alle, wie egal wie unsere Leben gelaufen wären, die laufen jetzt anders. Und das fand ich okay. Das habe ich denen nicht übel genommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das hat mich bei Discovery tausendmal, diesen Fuck-up auf dem Kanon, hat mich tausendmal mehr gestört als alles, was es bei der Enterprise von Pine gewesen ist.
Was mich tatsächlich im Nachhinein, das habe ich viel später rausgefunden, nicht, also das wusste ich nicht, als ich 2009 ins Kino gegangen bin, wusstest du, dass die Kelvin-Zeitline ihren Ursprung tatsächlich in der Hauptzeitlinie hat und sie da schon ganz viel Blödsinn erzählt haben? In dem Comic, ich glaube Countdown to Star Trek oder so ähnlich?
In dem, du meinst, der das Bindeglied zwischen Star Trek Nemesis ist und dem Film ist?
Genau.
Darum. Ja, ich hab den Comic hier liegen. Das ist kompletter Blödsinn, ne?
Ich finde das allein.
Mit der Zerstörung Vulkans und
ja,
genau. So, ne?
Ja, ja. Data ist Captain, der ist aber nicht Data, sondern er ist ja in B4s Körper und Picard ist Botschafter auf Vulkan und du denkst, oh Gott, 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 Jungs, warum macht ihr das?
Ja, pass mal auf. ne? Nachtigall, ich höre dich trapsen, ne? Mhm. Mit Data, Before und der Zerstörung Romulus und alles, ne? Vielleicht sollten wir nächstes Jahr das Comic nochmal rauskramen. Weißt du? Weißt du, was ich meine?
Ja, aber na, abwarten. Ich,
hat Kurzmann gesagt, ich hab da einen Comic gekauft.
Ich hab einen Comic, ich weiß da was. Ja gut, wenigstens wissen wir, dass Picard ja nicht nach als Captain gekündigt hat, sondern er ist ja wenigstens noch Admiral geworden. Und ich hoffe,
das ist ja auch das Mindeste.
Ich hoffe ja, dass sie Before nicht, also wenn sie aus diesem Before, den man ja in dieser Schublade gesehen hat im ersten Trailer, wenn sie den jetzt irgendwie doch noch zusammenschrauben und der ist echt kaputt gewesen und dann plötzlich doch wieder Data ist, nee, ich glaube das noch immer. Das ist entweder ein Hologramm oder irgendeine Traumsequenz. Dann wäre schön.
Also, aber wir werden sehen. Da bin ich wirklich, wirklich zwiegespalten. Die Bilder mit dem Malen und also im zweiten Picard-Trailer, ja. Die Szenen auch mit dem, wo Picard da im Feld auf Data zugeht und das ist ja offensichtlich Data. Und die haben ja noch die alten Uniformen an und er dreht sich um und gibt ihm quasi so den Pinsel, also den echten Pinsel.
Ja.
Und hier ist mein Pinsel, nein. Mhm. Und das ist offensichtlich eine Traumsequenz halt, ne? Und das Doe könnte auch darauf hindeuten, dass er irgendwie so ein Trauma hat und dass er Data halt in Visionen sieht, wo ich mich aber natürlich frage, ob das Ereignis von Nemesis dafür eigentlich ausreicht, dafür, dass du 20 Jahre später noch solche Visionen hast, aber egal. Mhm. Aber dafür hätte man, dafür, dass man Before da zusammengelegt gefunden hat, in dieser Truhe gesehen hat, habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie beides bekommen werden, nämlich Traumsequenzen mit Data und dann einem in irgendeiner Form einen Before, der immer Data-esker wird.
Oder, was ja auch, wie gesagt, das wird so eine Mischung sein. Vielleicht haben sie sich ja auch doch noch ein paar Ideen aus anderen, nicht nur aus Comics, sondern auch aus Büchern geklaut. Dann gab es da ein echt schönes Buch oder Dreiteiler, wo Data tatsächlich auch zurückgekommen ist.
Oder Picard jetzt das Shining, weil sie andere Bücher gelesen haben.
Ich bin echt gespannt, also auch gerade dahin. Also
ja, nicht, total.
Nicht, dass zu viel Discovery drin ist, also zu viel Bum, 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 zu viel grelle Bilder. Es muss ein bisschen der alte Spirit, wie man ja auf Neudeutsch so schön sagt, sollte da sein.
Ja.
Und
Ja, der Geist von Star Trek so ein bisschen wäre schön, wenn du wirklich das Gefühl hast, vor allen Dingen, was mir halt wichtig wäre, wäre eine durchgedachte Story halt, ne? Also das, wir hatten das nicht, also wir hatten das jetzt wirklich nicht, also bei Discovery auf gar keinen Fall, das ist kompletter, also da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, von was die uns da für einen Quatsch erzählt haben. Wenn wir nur so als Beispiel, weißt du, aber im Finale von der zweiten Staffel, ne, wir spoilern einfach mal, ne, da wo die Enterprise und die Discovery, da sehe ich richtig, wie der Writers Room da gesessen hat und gesagt hat, Enterprise, Discovery, die beiden alleine gegen eine Herrschaft von Sektion 31, gut, die können jetzt anscheinend eine Stunde beschossen werden, nicht mehr wie früher ein Treffer, sondern jetzt halten sie richtig was aus, aber sie haben keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen von der Föderation, weil sie kommen nicht durch. Aber wir müssen aber trotzdem noch Sarek kurz auf das Schiff bringen, damit er sich von Burnham verabschieden kann. Und der fliegt auch weg, aber der darf auch keine Hilfe rufen. Und solche, also allein sowas, weißt du? Ich meine, Sarek, du gehst ja jetzt wieder, könntest du vielleicht, nee, ich bin momentan mit der Föderation ein bisschen knatschig. Nee. Weißt du, die sind alleine auf sich, es gibt keinen Kontakt, kein Schiff in der Nähe, aber Sarek mit seiner Frau im Shuttle kommt kurz vorbei.
Discovery jetzt erst recht ist. Weißt du, was das Schlimme ist? Weißt du, was das Schlimme daran ist? Allein, als ich es gesehen habe, ist mir ja schon passiert. Und jetzt, wo du es erzählst, auch schon. Das ist so weit weg, dass ich total abdrifte.
Ich sag, das wollen sie vielleicht auch. Das wollen sie vielleicht auch. Weißt du, du merkst dann, kennst du so Augenkameras und dann so in Wirklichkeit sieht man dann so wie der Zuschauer, wie der Blick so nach rechts abdriftet, so am Fernseher vorbei und so halt. Ne? sie lullen uns ein.
Ja.
Weißt du, damit.
Ihr habt vergessen, was ihr gerade gesehen habt.
Ja, hast du auch, es gibt so Gehirnschneckenset, was wir nächstes Jahr verwenden dürfen, hat man mir gesagt.
Oh Gott.
Kennst du das noch von Futurama?
Ja.
Diese Gehirnschnecken? Was wünscht ihr euch, dass ihr ohne Helme rumläuft?
Nein, das ist
auch schon. Ja, ich möchte einfach doch. Ja, ich möchte doch nur den Spirit von Star Trek und ich möchte vor allen Dingen, dass sie mir den Captain nicht kaputt machen.
Ja.
Davor habe ich ein bisschen Angst, tatsächlich.
Genau. Das ist tatsächlich. Ich glaube, das habe ich gar nicht so gesagt. Also bei der ersten Trailer besprechen, war ich total gehypt. Das war einfach nur super hype. Und danach war schon so.
Ich auch.
Aber auch im zweiten schon so, oh, hoffentlich wird das nicht zu viel. Aber da klang, also ich habe es glaube ich nicht wirklich gesagt, aber es ist tatsächlich, ich habe Angst, dass sie diese Figur Jean-Luc Picard, die auch nicht rund ist, der hat wirklich seine Problemchen, der ist Captain Ahab, der ist schwarz und weiß, aber irgendwo finden wir ihn doch alle knuddelig und wollen ihn eigentlich so als Ersatzpapi haben.
Aber den Jean.
Jean, genau, Jean. Und wir, also ich habe, wie du sagst, also macht mir das nicht kaputt. Setzt ihn nicht als alten kaputten Mann da irgendwo hin oder macht ihn bitte nicht zum Episode 2 Yoda, der plötzlich mit super duper Gigakarate quer durch über den Bildschirm springt. Das
macht oh Gott, da schreis nicht. Na, oh, das wäre schlimm. Das wäre ja.
Man auf der anderen Seite.
So wie
in der letzten gestern heute übermorgen Folge, da haben wir ja in der Starship Mine in den Händen von Terroristen besprochen. Und da hat Picard von einer dieser Terroristen/Dieben voll auf die Schnauze bekommen. Nichts dagegen, dass eine Frau einen Mann verkloppt. Also alles gut. Aber der hat auf die Schnauze bekommen als Captain des Flaggschiffes der Föderation. Und wenn der dann jetzt einen auf Yoda macht, so, nee, das passt nicht. Der ist ja älter geworden, dann kann er nicht besser werden. Das ist, ne? Wahrscheinlich, weil er ist ja damals in seinen besten Jahren gewesen. Macht's nicht kaputt, Leute.
Ich sehe jetzt schon förmlich vor meinem inneren Auge so einen Lichtschwertkampf in Folge 2. Weißt du, das wäre, weißt du, oder ist was aussieht wie ein Lichtschwert oder so. Ja. Weißt du, nur so, als damit man so, dass alle Fandoms abgleitet. Ja, nee, es gibt eine Szene im Trailer, siehst du die, wo er den Degen schwingt. Ne? Also wo er schon, pass auf, und das fängt dann an zu leuchten.
Boah.
Alter, dann will ich doch, dass er sich lieber seiner weiblichen Seite stellt. Jetzt habe ich mir das überlegt. Gott, hey, hörst du auf, solche Horrorszenarien an die Wand zu malen?
Ich kann nicht anders, ich habe
einfach Angst. Aber weißt du was, ich muss ja auch über mich lachen. Wir haben ja damals ich lache viel über mich, bei Nerd und Krempel haben wir damals, als Discovery angekündigt wurde, haben Chris und ich vom ersten Teaser, wo du nur ein bisschen Score gehört hast und ein Flug durch ein Asteroidenfeld, haben wir eine halbe Stunde drüber abgenerdet, wie großartig diese Serie sein wird. Inklusive mit Sätzen von mir, wie die muss Enterprise heißen, das geht gar nicht anders. Ne? Ja. Und danach, als die erste Folge kam, bevor die erste Folge kam, haben wir eine Folge, also wir haben so eine halb gesplitterte Folge gemacht. Wir haben ein Jahr, bevor das rauskam, haben wir aufgenommen, wie wir uns wünschen, wie die Serie wäre und was wir davon hoffen. Und in der zweiten und die zweite Hälfte haben wir anderthalb Jahre später aufgenommen, als dann die ersten Folgen da waren. Und haben quasi unsere zukünftigen Ichs gefragt, ja Jungs, wie ist es jetzt? Umgeschwenkt und anderthalb Jahre später den Rest der Folge gemacht. Mhm. Ne? Da haben wir unsere Vergangenheits-Ichs angeschrien. Weißt du? Aber ich finde die Idee immer noch großartig. Wer weiß, wo konnte denn ahnen, dass die Serie nur so schlecht wird?
Du, also das, ja, also nicht ganz sowas, aber sowas in der Art kann ich mir auch vorstellen zu machen, wenn die erste Folge von Picard kommt am 24.01. nächsten Jahres. Ich bin mal sehr gespannt. Mehr kann man, es ist schwer, was zu sagen. Man kann sich halt so viel wünschen.
Ja, ja, klar, natürlich.
Es ist halt, das hat man ja schon so ein bisschen gehört. Wir sind einfach auch, ich will nicht sagen Fans der ersten Stunde. Das können wir nicht sein, weil in den 60ern waren wir.
Unserer halt, ersten Stunden
halt. Unserer ersten Stunden, ne? The Next Generation.
Ja.
Und wir lieben es ja durchweg, mit Ausnahme halt von Discovery. Das war das erste Mal, wo es richtig
wehgetan
hat. Ja, genau, es hat wirklich wehgetan. Selbst Discovery, Discovery sage ich schon, Nemesis, wo man sagt so, musste es sein, dass Jean-Luc und Worf mit diesem komischen Auto da hin und her fahren und hättet ihr nicht einen vernünftigen Bösewicht nehmen können, aber okay. Selbst das nimmt man irgendwie denn hin und freut sich trotzdem, dass man Nemesis gucken kann. Und man freut sich auch, dass man den Aufstand gucken kann, wo man einfach sagt, ja, ich habe eine 2 Stunden Folge gemacht, die auch in der 7. Staffel hätte ausgestrahlt werden können. Nimmt man hin. Aber bitte nicht nochmal Discovery, weil das kann ich persönlich nicht. Ja, wir gucken's. Aber irgendwo auch mit Schmerzen so ein
bisschen. Ja.
Und das möchte ich nicht
nochmal. Ja, es ist ein bisschen masochistisch, was ja nur zeigt, wie sehr wir es lieben halt. Ne?
Wir geben es halt nicht auf.
Nein, das können wir nicht. Wir sind so wie der Arzt, der einfach sagt, nein, der Patient, ich gebe noch nicht auf, da muss noch draufgeschlagen werden, er soll leben. Weißt du, ich meine, seien wir ehrlich, wir wären doch beide super glücklich, wenn nächstes Jahr wenn Picard super wird und wenn wir sagen, die dritte Discovery-Staffel, hey, super, die Serie hat sich gefunden.
Ja.
Ne? Wir haben jetzt den 26-folgigen Pilotfilm, 26-teiligen Pilotfilm der Serie hinter uns und jetzt hat sich die Serie gefunden. Die Chance hat sie tatsächlich, dadurch, dass sie sich in 1000 Jahren absolut freischwimmt, obwohl freischwimmen kann, obwohl ich ehrlich gesagt, das ist tatsächlich ein Punkt, da wollte ich gerade auch noch mit dich fragen, dieser Zeitraum 1000 Jahre ist natürlich schon wirklich arg lange, ja. Oder?
Ja, also vor allen Dingen, sie haben ja, ich glaube, 970 Jahre jetzt gemacht. Sie haben ja nicht mal wirklich 1000 Jahre genommen. Ja. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es gewürfelt oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich finde es sehr, sehr weit. Aber auf der anderen Seite, als sie das gemacht haben, war ja die Planung zu Star Trek Picard schon in vollem Gange. Das heißt, sie hatten jetzt schon eine neue Serie, die ja in der sogenannten Prime Time lief sozusagen, also in der Hauptzeit. Und die wird ja Auswirkungen wieder haben auf Discovery, wenn die jetzt nur, sagen wir, ins Jahr 2600 gesprungen wäre. Das wäre dann ja nur irgendwie 200 Jahre dazwischen gewesen.
Ja.
Und deswegen, denke ich, haben sie diesen extrem weiten Sprung gemacht, weil wenn sie da jetzt sagen, die Föderation ist halb kaputt gegangen. Ja, okay. Sie müssen das nicht mehr erklären, warum. Also wenn ich mir diese neue Flagge da angucke, ja, das sind nicht mehr so viele Sterne drauf, sieht ein bisschen anders aus. Und dann sagen sie, ja, wir sind nur noch Vulkan, die Erde und Andor ist der große, große Feind. Nur jetzt als Beispiel.
Ja,
sie
müssten
nicht mal erklären, warum es so ist, weil dieser Zeitraum 1000 Jahre so extrem ist. Damit haben sie sich wirklich freigespielt. Deswegen kann ich es verstehen. Auf der anderen Seite birgt das auch, entschuldige bitte, birgt das sehr, sehr viel Gefahren, weil du dann auch, ich meine, wir sind da ja im 22., 24. Jahrhundert in Star Trek. Das ist ja alles schon sehr futuristisch gewesen. Wenn du jetzt den Sprung machst ins 1000 Jahre in die Zukunft, entweder musst du einen auf super, super, super gigafuturistisch machen oder du musst schon einen auf Planet der Affen machen und
so wird es eher werden. Ich glaube, so wird es werden. Es wird sehr Star Wars-ig.
Ja, es ist sehr
mutig. Der Trailer deutet das ja auch an, so ein bisschen, aber das wäre nämlich der andere Punkt. Wenn sie sagen, es ist super, 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 super Hightech, wäre natürlich die Discovery hoffnungslos veraltet. Ne? Also im Prinzip nicht mehr zu gebrauchen halt. Und sie wäre eigentlich nichts wert mehr in dieser Welt. Überleg mal, 1000 Jahre. Und deshalb können sie es eigentlich nur so machen, dass irgendwie wirklich alles zerstört ist, was auch so mit dem Untergang der Föderation halt einhergeht. Vielleicht wird irgendwas in Picard eingeleitet, was dann am Ende irgendwie dazu führt, aber der Zeitraum ist natürlich sehr krass, aber es wird dann, ich gehe davon aus, dass die Serie Star Warsiger wird und halt wirklich die Discovery immer noch so ein geiles Schiff sein wird.
Ja gut,
halt,
aber nee.
Also ist wie Andromeda, ist genau wie Andromeda.
Ja, genau, wie Andromeda, oder man muss es einfach nur gut erklären, ne? Man kann auch ein Unterseeboot irgendwie 30 Jahre in die Zukunft schicken und ist immer noch das geilste Schiff auf Erden, ne? Hat es auch schon mal gegeben. Hast du schon mal
drüber gesprochen? Aber 1000 Jahre.
Ah, ja. Wenn ein Dagger auf die Discovery kommt, dann geht das.
Stimmt. Wir haben die Sequest, ist ja Weiland nur 10 Jahre in die Zukunft gesprungen und war immer noch der Shit, als sie zurückkamen.
Das beste Schiff auf jeden Fall.
Ja, aber bei 10 Jahren ist es vielleicht okay, aber
bei 1000 Jahren ist es schon, es bleibt spannend. Also wie gesagt, für mich ist das ein absolutes Reboot sozusagen. Also wir fangen nochmal komplett von vorne an. Es werden, natürlich, wir haben einen Teil der altbekannten Crew da. Auf der anderen Seite meine ich, dass auch solche Figuren wie Michelle Yeoh auch wieder mitspielen sollen, meine ich, wo man sagen sollte, die war doch
gar... Ja, sie ist ja mitgesprungen.
Ist sie mitgesprungen? Guck mal, so halt.
Ja, sie ist mitgesprungen.
Ja, ich habe halb geschlafen, glaube ich.
So aufmerksam. Ja, sie hätten ja nicht mal springen müssen. Sie hatten ja Sektion 31 besiegt und sind trotzdem gesprungen. Also genau. Es gab keinen Grund mehr. Nee, also aber ich hätte an Pike-Stelle hätte ich auch gesagt, nee, Macht fliegt.
Genau, weg.
Nein,
also es wird spannend. Also das birgt einfach das, was auch nicht das erste Mal im Star Trek-Franchise ist. Wir erfinden uns neu. Wir haben was versucht. Und da muss ich wieder zu meiner Lieblingsserie gehen. Guck dir The Next Generation an. Die haben gut 2 Staffeln gebraucht, um sich zu finden. Natürlich sind da auch ein paar richtig schöne Folgen.
Ja.
Aber wenn ich mir, und auch da muss ich sagen, die haben wir mal besprochen, Und Arne wusste am Ende nicht mehr, warum er es gemacht hat. Und er ärgert sich so ein bisschen. Och, ich wollte eigentlich eine ganz andere, aber gut, wir haben es trotzdem durchgezogen. Aber wenn man sich zum Beispiel die Schlacht von Max hier anguckt. Ne?
Ja.
Sagt so, nein. Ja, es ging ja um das
Picard-Manöver. Er
wollte eigentlich eine andere Folge.
Ah, wollte ich gerade sagen, das legendäre Picard-Manöver. Genau.
Es gibt ja noch ein zweites Mal, wo das Picard-Manöver rausgeholt wird. Und das ist dann halt die Folge, wo Riker kurzfristig mal irgendeine Stargazer-Klasse bekommt und gegen Picard kämpfen soll.
Ja, ja, genau. Ja, diese Manöverfolge, ja.
Ist egal, wir haben das gut auseinandergenommen und inzwischen auch in den Downloadzahlen. Danke, danke, dass ihr uns hört. Relativ weit hoch und nicht mehr so weit hinten. Nein, also ich meine, da sind wirklich ein paar da sind doch einige Ausreißer. Auf der anderen Seite hast du da The Big Goodbye, diese schöne Folge auf dem Holodeck. Das erste Mal, wo Dixon Hill vorgestellt wurde, da sind Perlen. Aber richtig wiedergefunden haben sie sich eigentlich erst irgendwann in der zweiten Staffel. Und dann geht es natürlich zur dritten Staffel.
Ja, also dritte wird schon Richtung, ja, es ging. Also ich muss sagen, ist so für mich ist so, ja, in der zweiten Staffel gab es schon ein paar mehr Highlights, gab es auch in der ersten hier, die Moriarty-Folge oder das erste Aufeinandertreffen mit den Borg finde ich immer noch. Q, ja. Das ist eine Folge, die ich mir echt immer gerne angucke. Also mit Q und den Borg und ey, das die erste Folge, die passt einfach auch halt
ja, super. Ja, ne? Auf jeden Fall.
Das erste Aufeinandertreffen und ja, und du hast recht, natürlich auch die anderen Serien haben ja auch so ein bisschen gebraucht. Tatsächlich war es bei der TOS-Serie ein bisschen umgekehrt. Ja. Bei der Kirk-Serie war die erste Staffel, also fast alle Highlight-Folgen, die Serie hat, und die hat die Originalserie natürlich auch, die sind alle so in der ersten Staffel gewesen. Hier Miri, ein Kleinling und die Horta rettet ihre Kinder und was es da alles gab und der erste Auftritt von Khan und hier die Folge mit den Klingonen an Bord, wo dieses Energiewesen, die Mannschaften gegeneinander, ja. Also dieses Gleichgewicht der Kräfte halt und so. War fast alles in der ersten Staffel und dann ist die Serie ein bisschen schlechter, ein bisschen billiger und ein bisschen mehr Love-Track geworden. Na, aber ja, es ist ja offensichtlich so. Also Kirk, Gott, du hast es geschafft, dein Hemd nicht zu zerreißen. Wow.
Nein, aber gar nicht so häufig war. Auf der anderen Seite
ja.
Ist es tatsächlich so, dass du hast recht. Du hast recht, die zweite war schon schlechter. Nee, die erste
ist. Die zweite war schon schlechter.
Erste ist die grandiose.
Die erste ist super.
Und dann, nee, es fällt halt ab. Du hast recht, die fällt
ja.
Gnadenlos.
Ja. Naja. Die erste war die längste, ich glaube fast 28 Folgen oder so. Und die war, da sind auch die Organia-Folge und diese ganzen Sachen. Also es sind wirklich wegweisende Sachen drin. Zweite war schon etwas schwächer und in der dritten wurde es dann halt immer mehr, jede Folge eine neue Liebesaffäre und immer mehr Wiederholung und immer weniger Außendrehs. Ja,
das ist auch
halt,
sehr spannend, ne? Dass genau das Gegenteil tatsächlich, du hast recht, das absolute Gegenteil passiert, ist wie bei Die nächste Generation. Ja. Bei TOS war es einfach noch so, am Anfang brauchtest du eigentlich den großen Vogel des Universums. Da brauchtest du Gene Roddenberry. Mhm. Und als er weg war, ist es richtig, richtig den Bach runtergegangen. Und bei dem Nachfolger wurde es besser, nachdem er weg war.
Ja, tatsächlich. Ja, interessant. Ja, aber vielleicht ist auch ein Fernsehmacher der 60er auch kein Fernsehmacher der 80er oder 90er mehr halt. Ne?
Definitiv.
Das ist halt, ne? Also jetzt mal ehrlich, die könnten das wahrscheinlich heute, den könntest du heute auch vielleicht keine Serie mehr geben und sagen, hey, mach nochmal was, weil die aktuelle Sehgewohnheiten, das dürfen wir ja nicht vergessen. Also wir wollen ja, wir haben es ja schon gesagt, oder du hast es schon gesagt, wir wollen ja nicht eine zweite TNG, die so inszeniert ist und so ist wie damals. Wir haben unser gutes altes Zeug und das kann man uns auch nicht mehr kaputt machen und selbst wenn jetzt die Picard-Serie mies wird, Gott bewahre, wird es, ich glaube, nachhaltig nicht unseren Captain kaputt machen, weil wir haben ja trotzdem noch das alte Zeug halt.
Genau,
ne?
Genau. Also im Fall der
Fans. Zur Not sagen wir, es ist nicht Kanon. Genau.
Also,
das ist unsere Exit-Lösung.
Wie gesagt, das ist ja bei mir so ein bisschen, das wird echt spannend, diese Serie zu gucken, weil in meinem Kopf ist Picard verheiratet, hat einen Sohn und Worf ist sein erster Offizier. Weil das ist derzeit für mich Kanon in den Büchern. Ich lese sehr, sehr gerne die Bücher, die alle, die nach Nemesis spielen, unter The Next Generation herausgebracht werden. Und das ist super spannend, weil sie da wirklich viel auch Politik und was weiß ich nicht was und einfach die Enterprise E. Na gut, nicht mein Lieblingsschiff, aber wurscht. Die fliegen da weiter und haben halt ihre Ideen. Da wurde auch schon ganz viel mit den Borg gemacht. Also diese Frage tatsächlich, wo kommen die Borg her, wo gehen sie hin? Gibt es grandiose Bücher, die das erklärt haben in einer schönen Geschichte? wie gesagt, ich habe meinen Kopf da schon hin. Jetzt bin ich gespannt, okay, was machen sie jetzt außerhalb meines Kopfes? Und zur Not gehe ich halt in den Kopf wieder rein. Ist halt so. Und du, das ist das Gleiche, was du sagst. Wenn die Picard-Serie, und auch das hast du gesagt, Gott bewahre, nicht gut wird, Netflix hat es ja noch, ne? Dann kommt wieder Encounter in Farpoint. Dann gucken wir uns wieder von Walter Sornon, lachen ihn aus und gucken uns das erste Auftauchen von Delancey als Q an. Super.
Ja. Oh, ist das großartig, oder? Oh, das ist eine so tolle Figur und wirklich echt großartig. Also Q, wirklich echt Liebe für diese Figur. Ne? Definitiv. Und es ist halt schwer, so eine Gottfigur. Ne? Eigentlich ist es...
Es ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was am Ende, wieder auch spannend, von Toss eigentlich so ein bisschen bemängelt wurde. Es kam halt auch so, nicht jede Woche, aber sagen wir spätestens jede dritte Woche, das übermächtige Wesen der Woche. Und das wollten sie nicht mehr haben. Hm. Was machen sie in der ersten Folge der neuen Serie? Ja, ich habe hier dieses übermächtige Super-Duper-Wesen. Aber das
dieser ganze Cube, das ist das Beste am Piloten, diese ganze
Cube. Definitiv, Also ursprünglich war das ja auch da ganz anders geplant. Und diese ganze Cube-Geschichte war relativ spontan von Roddenberry noch reingepackt.
Weil es ging auch darum, er sollte ja dann auch noch was schreiben und so. Und
genau, das hat er noch reingemacht.
Dann hat
der schlauere Part der ganzen Geschichte. Vor allen Dingen, ich meine, irre ist ja, ich glaube, es gibt es sind nicht viele Folgen, wo John Delancey auftauchen durfte in das nächste Generation. Es sind wirklich nicht 4 oder 5 Folgen nur. Aber er hat diese Figur so...
Nee, ein paar mehr sind das, glaube ich, oder?
Ich weiß es gar nicht.
Mehr sind das schon,
oder? Aber es ist halt so grandios, wie er diese Figur schon aufgebaut hat und wie er sie in diesen paar Folgen, die er bekommen hat, in diesen paar Auftritten, wie er sie aufbauen konnte. Von, ich bin hier der große Richter über, hallo Jean-Luc, ich möchte dich ärgern, und über hin zu, oh, ich habe keine Kräfte mehr. Das nächste Mal, wo er, oh, hier, das Mädchen ist auch eine Q, die möchte ich haben. Und am Ende, hier bin ich wieder der Richter, aber eigentlich ein sehr viel lieberer und den Menschen zugeneigterer, der ihn auch sehr, sehr unter die Arme greift. Also das ist schon, wie gesagt, also die Borgs sind immer sehr auffällig gewesen, aber Q ist eigentlich der Antagonist der Serie.
Ja, weil er der Picard-Antagonist war. Und du hast recht, Alter, das sind nur 8 Folgen. Er war nur 8-mal in TNG dabei. Ich habe es gerade mal nachgegoogelt. 8-mal. Ich hätte tatsächlich mit etwas mehr gerechnet. 8-mal. So viel. Naja, und bei Deep Space Nine hat es nicht so gut funktioniert. Da war auch die Folge nicht so gut. Und er hat halt mit Cisco auch, ich fand, mit Cisco hat es nicht so gut funktioniert. Ja. Ne? Deutlich besser hat es mit Catherine funktioniert. Da waren zumindest 2 seiner 3 Auftritte, waren zumindest sehr gut. Die ersten beiden Auftritte, die Folge mit diesem Q, der sterben möchte und was dann zu dieser Gerichtsverhandlung führt mit, wir waren alle schon mal die Vogelscheuche, das ist brilliant. Das ist wirklich brilliant.
Und Jonathan Frakes ist dabei, ne? Hallo? Dann kann es nur gut sein.
Und Jonathan Frakes ist dabei, der somit in allen Star Trek-Serien nach TNG mit irgendwie allen Serien zumindest was zu tun hatte. Er war bei Deep Space Nine einmal dabei, er war bei Voyager dabei. Ja, da als Thomas, aber es ist halt trotzdem Frakes halt, ne? Und bei Enterprise halt in dem leider unwürdigen Finale für die Serie. Ja, und ich sag's immer wieder, die Folge an sich ist nicht schlecht, sie ist halt nur kein guter Abschluss für eine Serie. Weißt du, das ist so, wie wenn du eine andere Crew, weiß ich nicht, das wäre so, wie wenn sie das beim TNG-Ende eine McCoy eingeführt hätten und McCoy der Star des TNG-Finales gewesen wäre halt. Ne? Gott sei Dank, so ungefähr, das wäre voll unwürdig gewesen.
Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht, Gott sei Dank war er nur am Anfang.
Richtig, richtig. Aber tatsächlich, bei DS9 hat das nicht funktioniert, bei Voyager war es natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil er eigentlich ja jederzeit eine dieser Chancen gewesen wäre, die nach Hause zu bringen. Ne? Und es war schon ein bisschen immer sehr hingebogen, wenn er dann nur von Catherine bitte mich doch darum. Und da, also muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich sie schütteln können. Also jetzt mal ehrlich, wenn du in dieser Situation wärst, ich hätte gesagt, Schätzelein.
Mach's.
Was will ich? Ey, und das ist der Unterschied doch auch zu Picard. Erinnert dich an diese Borg-Folge, an diese erste Folge mit den Borg, wo am Ende, sie sind dabei zu verlieren, die Vorräte der Borg werden nicht schwächer, ihre Energieressourcen werden immer schwächer, sie sind diesem Gegner nicht gewachsen. Und wo Picard sagt, ja, was wollen Sie? Wollen Sie sagen, dass ich es nicht schaffe? Da haben Sie recht, ich schaffe es nicht. Wollen Sie sagen, dass ich Sie brauche? Also bitte, ich brauche Sie. Natürlich. Ne? Da ist er über sich hinweggesprungen.
Also rein von der Machart ist ja auch klar, genau das wollten sie ja. Sie wollten halt diesen konträren Punkt genau zu dieser Szene haben. Und sagt so, ja, unsere starke Catherine, ja, aber ganz ehrlich, wäre ich da, egal wer neben ihr gestanden hätte, scheiß auf den Dienstgrad, der hätte ja nicht klatschen müssen. Da hätte einmal hätte Chakotay da Rückgrat beweisen müssen. Da hätte er wieder der Terrorist sein müssen, klatscht er ein paar und fall auf die Knie.
Was die sich da hätten ersparen können halt. Ne? Jetzt stolz hin oder her, sagen wir mal ehrlich, da wäre ein Indom-Bitten, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich fahrlässig, was sie da gemacht hat halt.
Die hätte wieder Kaffee gekriegt, vernünftigen Kaffee, nicht repliziert,
also ich, im
Nebel irgendwo, ja. Meine Güte.
Nein, auch, was denn alles da, dieses, dass sie da auf sich allein geschossen sind und niemals wissen, ob sie nach Hause kommen. Wenn du auf diesem Schiff gewesen wärst und in dieser Situation, du als Person bist auf diesem Schiff, du wärst dann in diesen Raum reingekommen, du wärst bereits über mich am Boden knien drüber gestolpert wahrscheinlich, weil ich schon gesagt hätte, Q, bitte. Q, einmal bitte nach Hause.
Also ohne Mist, ich hätte ihm die Füße geküsst. Also sofort. Oh. Ich habe da 140, 150 Mann, die wollen nach Hause. So viel.
Ja,
so viel,
klar. Natürlich. Deshalb war es auch schwierig. Das muss schwierig zu schreiben gewesen sein, damit es plausibel bleibt.
Natürlich, vor allen Dingen, auf der anderen Seite hat man sich gesagt, oh ja, wir müssen ja auch noch mal eine Folge oder eine Staffel oder wie auch immer machen, alles gut. Aber jetzt mache ich mal das, was Raphael immer so doof findet, im Tüdelchen. Wäre es realitätsnah gewesen, das hätte man doch nicht gemacht. Da würde man doch sagen, ich will nach Hause. Und ich komme aus dem Rettungsdienst. Im Rettungsdienst, sage ich immer, braucht man eine sehr, sehr große Packung Ego. Sonst kann man diesen Job nicht machen. Das heißt, mein Ego ist tatsächlich relativ groß. Aber da hätte ich gesagt, weißt du was, hier, Ego, geh mal nach Hause, setz dich da hinten hin, sei ruhig, ich muss mal eben auf die Knie gehen. Weil da geht es doch nicht nur um mich, da ging es um die ganze Crew und genau das, was sie haben wollte, was sie denen versprochen hat. Und das fand ich sehr schwach. Das wäre cool gewesen, wenn sie es wirklich gemacht hätten. Hier einmal ab in Alpha-Quadranten zurück. Und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung von vielleicht 3 Monaten. Alle sind verhört worden und haben sich ganz lieb. Und dann sagen sie, nee, wir möchten alle auf die Voyager zurück und tüffeln dann halt im Alpha-Quadranten rum. Vielleicht wäre das dann noch ein bisschen spannender.
Das mag sein, ja, aber das ist, also trotzdem, die Auftritte, die wir von ihm hatten, gerade wie gesagt, die ersten beiden, die waren schon echt großartig da und es ist halt, ach Q, ja, ich bin echt wirklich überrascht, ich hätte wirklich schwören können, dass das mindestens 2-stellige Anzahl an Folgen gewesen ist, dass das nur 8 Folgen sind bei TNG.
Tatsächlich, so weit wäre ich gar nicht gekommen, aber es war,
ich hätte jetzt mal vielleicht... Die Robin Hood-Folge, das Herz eines Captains und so, dann gab es ja noch die mit dem weiblichen Q und so, dann das Finale sind allein schon 2 Folgen.
Das nicht.
Boah. Da gab es doch diesen Weib, es gab doch diesen weiblichen
die Junge.
Doch, ja, dessen Eltern, dessen Eltern von einem Wirbelsturm. Ja,
genau,
von einem Wirbelsturm. Dann diese furchtbare Robin Hood-Folge, wo Patrick Stewart immer sagt, als man ihnen sagte, wir drehen eine Robin Hood-Folge auf dem und haben es alle total cool gefunden. Und als es dann in ihren Kostümen da stand, war es denen total peinlich, diese Folge zu drehen.
Auf der anderen, sieht auch nicht gut
aus. Ja, da kommt man dann schon auf.
Ja, stimmt.
Kommt man dann
schon auf 8 Folgen. Gestern, heute Morgen, All Good Things und Mission at Farpoint jeweils auch noch als eine nimmt. Ja, gut.
Ja, gut, dann bist du schnell dabei, ne? Klar. Ne? Aber die Folge, wo Riker die Macht geben will und so. Ne?
Oh, die war schön. Die war auch schön.
Oder eine meiner Lieblingsfolgen, oder eigentlich meine Lieblingsfolge neben der Borg-Folge ist, wo er seiner Kräfte beraubt ist.
Ja,
die ist großartig. Also wo er nackt auf die Brücke geworfen wird und sagt, roter Alarm. Genau.
Die ist tatsächlich, ich stehe ja so da drauf, mir Charaktere wirklich sehr genau anzugucken. So, was ist das für eine Figur und wie hat die sich entwickelt über die Serie? Und da haben sie John DeLancey wirklich viel, viel Tiefe gegeben. Und er hat sich auch wirklich sehr weiterentwickelt. Wo er denn sich ja am Ende dann auch für die Enterprise opfern möchte. Und das, er spielt das auch so grandios tatsächlich, wo er wirklich, also man kauft ihm ab, dass dieses omnipotente Wesen plötzlich sagt, nein, ich bin das nicht mehr, ich mache das jetzt anders. Natürlich dreht er sich am Ende wieder ein bisschen zurück, aber nicht ganz. Also es ist eine super Folge.
Ja, stimmt. Er ist seitdem anders. Naja, seit der Folge ist es so ein Point in Time für ihn gewesen. Ich finde auch, wo er dann am Ende dann auf der Brücke wieder auftaucht und die momentlang echt traurig sind, dass er tot ist. Also so vom Blick her so wirken, dass sie es dann doch bedauern und wo er dann mit dieser Mariachi-Band auf der Brücke auftaucht.
Super.
Und sich mit dieser Trompete, und diesem, Alter, ist das großartig. Wenn ein Auftritt dann so, natürlich. Oder? Und wo er dann am Ende, ist das nicht auch das, wo er am Ende in der Pfeife, wenn Picard Energie sagt und dann materialisiert diese Zigarette in seinem Finger und er ist in diesem Rauch zu sehen, irgendwie die Zigarre, genau.
Ich glaube,
sie würden mich vermissen, Jean-Luc oder so. Hey, komm. Und dann dieses Silence, mon Capitaine. Ach, komm, großartig.
Ja.
Wollen wir Q nochmal sehen in Picard?
Das wäre super. Das wäre echt cool. Ja. Also ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ja, also das würde mich sehr freuen. Nach dem, was sie uns da aufgetischt haben, was sie da machen wollen, glaube ich es nicht, weil es auch nicht reinpassen würde, weil sie ja schon extrem viel. Die Romulaner sind drin, die Borg sind drin.
Oh.
Es wird da wieder irgend so ein Conspiracy-mäßiges Ding geben. Also irgendwie Picard wendet sich gegen die Föderation, die nicht mehr so ist, wie er das ist. Also, das ist nicht mehr die Föderation, wie sie immer war.
Oh.
Es wird zu viel.
Ja, wollte ich das
Es wird zu viel. Komma. Aber man darf ja nicht vergessen, das, was wir gesehen haben in den zwei Trailern, bezieht sich erstmal nur auf eine Staffel. Also ich kann
das ist der Punkt, genau.
Die Frage ist ja, und das ist schon mal so ein bisschen nicht ganz durchgerutscht, aber Robert Picardo hat auch schon mal gesagt, er könnte sich das sehr gut vorstellen, würde sich super duper freuen, wenn er auch nochmal vielleicht in der zweiten Staffel möglicherweise auftauchen könnte. Also das heißt natürlich, da kann sich nochmal was ändern, andere Figuren, andere Geschichten. Eine dritte Staffel ist nicht ganz unmöglich, vielleicht dann, aber es sind, bitte holt den Mann zurück.
Okay. Ja, also wenn es wirklich drei Staffeln gibt, rechne ich durchaus, dass wir noch eine Menge alter Gesichter, du weißt, was ich meine, eine Menge Charaktere wiedersehen werden, die wir schon gesehen haben. Also in erster Linie natürlich die TNG-Crew halt, ne?
Das war ja ganz am Anfang so, ist definitiv keiner und hast du nicht gesehen, so, warte mal ab. Und dann haben sie es ja sehr sehr, sehr geheimnisvoll gemacht, dass Marina Sirtis ja, glaube ich, auch so ein paar Tage vor dem Trailer gesagt hat, ich habe noch nichts gehört, ob da irgendwas und ich würde ja gerne. Und dann irgendwie nicht mal eine Woche später war dann die Comic-Con und es kommt Hugh wieder und es kommt Troy wieder und es kommt Riker wieder. Wir warten mal ab. Und am Ende ist...
Aber Hugh ist super.
Hugh ist geil.
Hugh ist, als sie den angekündigt haben, da habe ich gedacht, Alter, Hugh, hast du diesen Auftritt bei der Comic-Con gesehen, wo sie den Trailer präsentiert haben, wo sie die Schauspieler aufgerufen haben und halt Patrick Stewart dann seine Jungs auf die Bühne gerufen hat und er hat dann halt den Darsteller, ich habe jetzt den Namen vergessen, irgendwas mit Jonathan Del Arcor, genau. Und er sagt, hier ist Jonathan und das Publikum fängt an zu applaudieren, Del Arcor. Und dann wurde der Applaus deutlich kleiner und man hätte die Handys gesehen, in denen getippt wurde, wer das ist. Die haben mit Frakes gerechnet, als er Jonathan gesagt hat. Ne, und ich auch, ehrlich gesagt, aber ich fand es dann umso schöner. Ich meine, ich musste dann schon sehr lachen, als sie ihn als den Star aus TNG angekündigt hat. Ja gut, okay, er war in zwei Folgen. Und okay, Hugh ist halt auch irgendwie so ein Wendepunkt in der Beziehung mit den Borg gewesen, das stimmt natürlich schon. Und mal sehen, was sie draus machen werden. Aber
ich fand die Figur gut, aber effektiv war das ja auch wirklich nur ein Sprungbrett, um eine geile Lore-Doppelfolge zu basteln. Ich bin gespannt. Es passt natürlich zusammen, wenn wir sagen, wir nehmen da als Hauptantagonist die Borg oder irgendwas, was man aus den Borg gemacht hat, whatever. Und wir setzen da nicht nur Jerry Ryan rein, sondern wir nehmen noch was anderes. Das ist schon cool, aber echt, das war... Ja, Moment mal. Jonathan Del Arco, wer ist das? Wahrscheinlich war das zu dem Zeitpunkt der am meisten gegoogelte Name.
An dem Tag. Wer ist denn das? Der Mann muss an dem Tag, hoffentlich hat er seine Verträge neu verhandelt. Ja. Er hat gesagt, seht ihr, wie die Suchbegriffe. Bin total weit oben mittlerweile. Ich bin noch vor Johnny Depp. Nein,
also
das glaube ich auch,
Das wird schon spannend, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Zukunft, es gibt so viel, was ich noch sehen möchte. Natürlich, also ich fand Geordi immer total cool. Von mir aus können sie auch Dwight Schultz nochmal wiederbringen.
Auf jeden Fall.
War super.
Definitiv.
Aber wie gesagt, also solange sie nicht Sisko wiederholen,
Ich glaube tatsächlich, der Zug ist abgefahren. Das glaub ich. Also für Avery Brooks ist dieser Zug abgefahren.
In ganz anderen Sphären. Nein, also
ich glaube, ja.
Spaß beiseite, der Mann.
Ich glaube tatsächlich, ich glaube, dass er damals wirklich zu den Propheten gegangen ist. Weißt du, vielleicht nicht nur Cisco, sondern du kennst ja diese hier, Doku mit so, die Captains von Shatner, ne?
So herrlich irre da, der Typ. Also ich wusste nicht, ob ich irgendwie Mitleid mit ihm haben soll, mich einfach nur mit ihm freuen soll. Verstanden habe ich kein Wort von
ihm. Ja, aber wie geil, aber absolut, das war völlig, ich fand es so komplett zusammenhanglos. Ja. Ich hoffe, dass er es verstanden hat. Ich fand auch schon bezeichnend, dass sie in der What We Left Behind Doku immer gesagt haben, er ist halt Jazzmusiker. Ja. Genau. Ne, also als wenn das irgendetwas erklären würde halt, ne? Und ich muss auch sagen, aber auch so ein paar Kommentare mit, dass die auch Angst, dass da Leute auch Angst vor ihm hatten und so, ne? Weil, ne, kennst du das hier, diese Regieassistentin hat doch da irgendwie auch, hat doch auch gesagt, ja, und dann hat er mich irgendwas gefragt oder ja, glauben Sie denn nicht, ich verstehe keinen Spaß? Und wo sie hat doch irgendwie sowas gesagt wie, ich glaube, Sie haben überhaupt keinen Humor oder irgendwie sowas. Aber dafür, er hat das Cisco grandios gespielt und wenn du seine Sprechweise im Original von seiner Stimme, die ist ja fast lyrisch-poetisch, wie er redet halt. Ne?
Definitiv.
Also ne? Und er hört dir den Song an, also mit Vic Fontaine, den er am Ende
Entschuldigung. Also selbst wenn man kein Englisch versteht, Deep Space Nine muss man sich mal, also ohne auch was zu verstehen, nur einfach dieses Timbre von ihm mal zu hören, das muss man im Original hören, grandios. Ja. Was mir tatsächlich...
Da gibt's Nee, sag mal. Da gibt es so einen Cisco Supercut auf YouTube, den werde ich mal in die Shownotes packen. Da sieht man so ein bisschen, da rastet er, das sind immer so Szenen, wo er so ein bisschen ausgerastet ist. Da hört man es sehr besonders, also da sieht man es sehr toll, wie er die Betonung geführt hat. Und wie sein Sprechduktus war.
Was mir immer aufgefallen ist, und zwar zweimal, nämlich erstmal das erste Mal, als ich Chaos on the Bridge gesehen habe und dann nochmal im Rahmen von What We Left Behind. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, also wenn man Kommandant einer Raumstation wird. Also ich habe mindestens zwei Fälle, die mir gezeigt haben, wenn mir irgendjemand mal das Kommando über eine Raumstation anbietet, ich werde ablehnen. Denn nicht nur Commander Captain Cisco, sondern es gab noch mal einen anderen Commander einer Raumstation, die auch du sehr, 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 sehr gut kennst.
Ja.
Auch einer, der so ein bisschen danach oder auch währenddessen schon die Klatschi hatte. Ne? Und Commander Sinclair hat es ja auch nicht so gut verarbeitet. Leider.
Ja, das ist Rest in Peace auf jeden Fall für Michael O'Hare. Ja, das ist echt tragisch, aber vielleicht können wir uns ja committen, wir können ja vielleicht versuchen, Raumstationen ohne Zahlen zu kommandieren, wenn uns das mal angeboten wird.
Das ist eine sehr gute Idee.
Weißt du?
Das ist eine sehr gute
Idee. Ne, wir nehmen Deep Space oder wir nehmen Babylon, aber wir nehmen mit einer Zahl, haben wir keine guten.
Können wir da noch drüber verhandeln? Über, wegen des Namens, also wegen der Zahl zumindest, können wir da noch, dann nicht.
Ja. Ne, wie wär's mit Deep Space Babylon oder das irgendwie sowas, weißt du? Ne, das würde sogar irgendwie passen.
Aber Byron.
Oh, wen meinst du?
Ja, genau.
Sorry, hab ich wohl vergessen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Tja, Nils, ich glaube, wir haben jetzt, anderthalb Stunden gesprochen. Ich sag's immer wieder, über Star Trek kann man nie genug sprechen und manche machen da sogar eigenen Podcast drum. Deshalb empfehle ich ganz deutlich, hört euch alle gestern, heute, übermorgen an. Und ich freue mich ganz ehrlich schon auf eure Besprechung von Picard. Habt ihr vor, du kannst es ja, wenn du es magst, anteasern, werdet ihr Folge für Folge besprechen oder so ein bisschen allgemein immer drüber reden?
Wir werden Folge für Folge besprechen. Wir sind noch nicht so ganz übereingekommen, ob wir das wöchentlich machen, ob wir in unserem 2-Wochen-Rhythmus bleiben. Da haben wir ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, aber wir werden definitiv Folge für Folge in irgendeiner Art und Weise besprechen. Ja, das machen wir. Und wir werden definitiv am 24. anfangen. Das ist ja ein Freitag und am 25. können die Hörer dann direkt einen Tag, nachdem sie das denn gucken konnten, unsere Meinung dazu hören.
Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vielleicht also den einen oder anderen Audiokommentar euch dazu schicken werde.
Das mach mal.
Kriegen wir hin. Nein, auf jeden Fall, Nils, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Star Trek zu reden.
Für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War echt schön, mal wieder über eins der besten Themen überhaupt zu sprechen.
Das sehe ich auch so. Also in dem Sinne bedanke ich mich bei dir nochmal und natürlich bei den Hörern für die geneigte Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis bald und tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.